Ihr hört lieber Arm dran als Arm ab. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Mit dabei die liebreizende Ann-Marie aus dem Hauptstadtstudio und bekannt aus Erfolgspodcasts wie Black Hole. Hallo Ann-Marie.
Plot Hole.
Schön.
Ja, freut.
Ist das nicht ein Porno?
Keine Ahnung. Da kennst du dich wiederum aus, Erik.
Das war Deep
Hallo
Hole.
Daniel.
Nee, das war Deep Throat, aber das ist aber ein Klassiker. Dann im Hintergrund der Erik.
Ja, hallo.
Unser Mann fürs Schmuddliche und über den Mann, über den es nichts Neues zu berichten gibt, bei dem alles beim Alten ist, der erst recht keine Geschenke mehr haben will, der Alex. Hallo Alex.
Ja, guten Tag, herzlich willkommen.
Wir haben drei Serien rausgesucht, wobei ich zugegebenermaßen erst beim Schauen bzw. beim Recherchieren rausbekommen habe, dass eine davon ja schon bereits in der zweiten Staffel läuft, aber natürlich mit einem Schauspieler, der bei Lost mitgespielt hat. Erik, welcher Schauspieler?
Dominic Monaghan war der das? Ja, oder?
Bei The Night Shift spielt Dominic Monaghan mit?
Nee, das war der andere.
Nee. Ja, jetzt habe ich es verwechselt mit der von letzten Sendung. Da habe ich mir nämlich jetzt erst den Podcast angehört. Ja, wie hieß der Asiate? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der Schauspieler.
Ken Leung, ja, ne? Der ist es, glaube ich.
Findest du den Namen gerade?
Nein, Ken Leung. Ann-Marie hat recht. Okay. Da sieht man einmal, eine Frau ist gut vorbereitet. Das ist halt der Grund, warum wir eine Frau im Team haben. Ansonsten würden wir mit Namen ich besonders um uns schmeißen und die in irgendwelche Serien reinpacken, die wahrscheinlich nie was damit zu tun hatten. Also.
Wie hieß er denn bei Lost überhaupt? Überleg gerade.
Bei Lost.
Ach, der kleine Miles? Was? Miles? Moment.
Ja, Miles, glaube ich.
Miles, ja. Ne?
Miles Traum oder so ähnlich. In 45 Episoden
Tatsache.
Bei Lost mitgespielt.
Hat mir die IMDb? Nein, 48, sagt mir die IMDb.
Ach, die IMDb. Wikipedia sagt 45. Wer will das schon genau wissen? Nee, also, wie gesagt, das ist die zweite Staffel, die mittlerweile anläuft. Und wegen diesem Lost-Charakter, wir haben uns ja quasi irgendwie darauf verschworen. Eigentlich beharrt nur Erik darauf, der war gestern wirklich schon alles gucken. Aber wir ziehen da einfach mal mit, wir sind ja ein Team. Dann haben wir eine neue Serie, die gerade bei Netflix angelaufen ist. Grace und Frankie mit zwei relativ populären Schauspielern, sehr erfolgreichen Schauspielerinnen. Ob die Serie dementsprechend standhält oder ob da die Erwartungen etwas zu hoch sind, werden wir besprechen. Und eine Serie Wayward Pines, die so im Vorfeld, so als das neue, jetzt habe ich die andere Serie vergessen.
Under the Dome?
Nee, nicht Under the Dome.
Puls?
Puls?
Nein, hier diese
Lost Girl?
Laura Palmer? Naja, wisst schon.
Twin Peaks?
Twin Peaks verschrien worden ist, beziehungsweise in die Richtung.
Großer Vergleich, ey.
Ich sag ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es die Erwartung erfüllt, jedenfalls ist so. Kommen wir dazu, insgesamt, und das finde ich interessant, also eine Mischung von den Punkten her, ihr werdet sehen, es wird fast bei jedem Podcast ein Ausreißer nach oben und einen nach unten geben. Insbesondere Ann-Marie ist heute nicht leicht, wie es bei Frauen so üblich ist, zufriedenzustellen.
Wird nicht linientreu.
Ja, bei Serien, wo ich gewettet hätte, die würden ihr gefallen. Naja, na, schaut einfach mal, beziehungsweise hört einfach mal. So, dann fangen wir mal direkt an. So, über Pfingsten ist es ja doch allgemein relativ ruhig. Da gab es irgendwie nicht allzu viel Neues zu berichten, außer dass irgendwie die Mutter von Ben Stiller gerade das Zeitliche gesegnet hatte. Aber da weiß ich wieder den Namen nicht. Insofern ist das auch keine richtige News.
Ja, aber das ist ja keine schöne News.
Nö, das ist keine schöne News, aber ein Fakt. Und interessant ist halt, dass man trotzdem diese, wenn man jetzt sagen würde, wer sind die Eltern von Ben Stiller, sagt man, oh ja, Schulterzucken, keine Ahnung. Aber wenn man dann die Bilder sieht, wird man beide kennen.
Und wir haben heute noch eine kleine Verlosung, die werden wir dann am Schluss machen. Also bleibt dann auf jeden Fall dran. Wir verlosen eine komplette erste Staffel von einer Serie, die wir auch schon besprochen hatten hier im Fortsetzung folgt Podcast. Also bleibt auf jeden Fall dran.
Die bei Erik einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ihr werdet sehen. Kommen wir trotzdem jetzt zum ersten Teil des Podcasts, also das erste Drittel quasi zur Serie Night Shift. Und da Erik die quasi vorgeschlagen hatte und er wahrscheinlich auch schon eine ganze paar Folgen drin ist, ich weiß gar nicht, Weißt du aus dem Kopf, wie viele Folgen da pro Episode, pro Season eigentlich laufen mittlerweile?
Das kann ich dir genau sagen, weil ich habe die ja schon geguckt. Also die erste Staffel hat irgendwie 8 Episoden gehabt und die zweite hat wohl mehr Episoden. Also das ja, ist gerade ongoing irgendwie, da sind sie schon über 10.
Genau, ich gucke gerade mal nebenbei, 22 Folgen kommen, aber es ist noch nicht bekannt gegeben worden, ob es eine dritte Staffel geben wird. Also läuft gerade ganz aktuell in der zweiten. Und Erik guckt, warum bist du eigentlich auf diese Serie gekommen? Läuft die irgendwo gerade auf Sky oder so?
Wegen Lost.
Nur wegen Lost?
Wegen dem Darsteller. Ich habe da irgendwie mal einen Trailer gesehen und dachte ich, ach, das ist der von Lost. Und habe mir die mal gemerkt gehabt, dachte ich, um Gottes Willen, Arztserie ist ja nur überhaupt nichts für mich. Ja, Dr. House fand ich zwar ganz cool, aber so die anderen Sachen, gut, Emergency Room damals, aber... Ja, mehr auch nicht. Und das sah halt doch ziemlich so mit Beziehungskram und so aus.
Na dann stell's mal vor, worum geht's denn bei The Night Shift?
Ja genau, es geht um eine, also wie es so schön beschrieben wird, eben diese Night Shift, also die Nachtschicht in einem texanischen Krankenhaus und wie ich dort lernen musste. Ich weiß nicht, Daniel, vielleicht hast du da noch durch deine Frau irgendwie fundiertere Informationen, wie das in deutschen Krankenhäusern abläuft. Irgendwie ist dort so eine komplette Übergabe des Krankenhauses von der Tagschicht an die Nachtschicht. Also irgendwie wechselt da das komplette Personal einmal aus. Und diese Nachtschicht, das ist auch nicht so wie in Deutschland üblich, dass man irgendwie ein paar Mal Nachtschicht macht und dann wieder ein paar Mal nicht mehr, sondern die haben irgendwie gefühlt jede Nacht Nachtschicht und auch nie Tagschicht. Also die sind wirklich nur eingeteilt für diese Nachtschicht eben. Und das Team...
Willst du die Antwort noch hören oder nicht?
Achso, hast du eine Antwort? Ansonsten war das so eine rhetorische Frage, aber gut, du kannst gerne antworten. Erzähl mal.
Achso, der rhetorische. Gut, dann nick ich mal rhetorisch, aber ich glaube, also so wie ich das kenne, ist es in Deutschland doch geringfügig anders. Erstens funktioniert diese Übergabe auch so. Es gibt halt wirklich so Bereitschaftsärzte oder wie heißen die Bereitschaftsärzte abends, also die jedenfalls die Spätschicht übernehmen oder Nachtschicht, ist dann reduziert in der Besetzung, aber ist dann trotzdem auch fließend. Also genauso wie bei uns Krankenschwestern halt sich 3 Schichten arbeiten Ärzte auch nicht permanent nur abends. Ich glaube, dann würde, das verstehe ich auch in der Serie nicht. Ich meine, das sind alles relativ junge Leute, aber keiner würde da zusätzlich ein Leben haben, beziehungsweise die schaffen es halt. Das sind ja, in amerikanischen Ärzteserien sind es ja immer Überflieger, die mit einer halben Stunde Schlaf am Tag auskommen und ansonsten voll Power geben. Hier ist es ähnlich.
Bei Emergency Room war es ja auch so. Da gab es immer mal Episoden, aber da gab es eben auch nicht, dass jemand ein Jahr lang die Nachtschicht gemacht hat, aber diese bezüglich der Übergabe, da war das dann auch immer so. Morgens, die dann um 6, um 7 angefangen haben, haben dann die Klemmbretter mit den Akten der noch in der Notaufnahme sich befindlichen Patienten übernommen. Das weiß ich noch.
Also hier ist es anscheinend so, dass die wirklich, also das Team von der Nachtschicht arbeitet wirklich nur Nachtschicht die ganze Zeit. Und das Team besteht größtenteils aus Ex-Militärs, die auch schon in Afghanistan zusammen gedient haben. Und das macht sich natürlich eigentlich ganz gut bezahlt hier in dieser Notaufnahme.
Afghanistan-Krieg wahrscheinlich nicht, weil dafür wären sie dann zu alt. Du meinst im Irak-Krieg.
Irak? Waren die im Irak? Weiß gar nicht mehr, weil die haben mal was von Afghanistan noch.
Das war Afghanistan. Ja, bitte.
Dachte ich auch.
Afghanistan.
Dass die in Afghanistan waren und jetzt wieder zurückgekommen sind, also relativ aktuell. Ich dachte, ich hätte sowas in Erinnerung, weil die erzählen doch irgendwas zu Jagd, ja, Osama Bin Laden oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Das Team ehemalige Militärs, die kennen sich teilweise auch alle, die haben im Militär zusammen gedient und da war es halt häufig so, dass Truppenteile verletzt worden sind, Soldaten verletzt worden sind, die mussten halt auf dem Feld irgendwie wieder zusammengeflickt werden, teilweise auch stark improvisiert werden. Und das ist natürlich nicht so der übliche Stil, der in einem Krankenhaus mit medizinischer Ausbildung und sonst was alles da so gepflegt wird. Aber gerade in dieser Unfallchirurgie, wo halt wirklich die kuriosesten Fälle teilweise reinkommen, da macht sich das eben bezahlt, dass eben dieser, wie heißt unser Held, TC, glaube ich, dass der eben dieses Gespür noch hat von diesem jahrelangen Dienst in diesen Krisengebieten. Und er kann halt auch einige Leute retten, die normalen Mediziner schon irgendwie abgeschrieben hätten, weil er da irgendwie noch eine Idee hat, was man da noch machen kann und da noch das und so und so. Und das klappt dann halt auch meistens. Ist natürlich nicht quasi nach dem medizinischen Lehrbuch, was er da abzieht. Und deswegen eckt er da auch immer mal ein bisschen an. Dazu, also ich will jetzt nicht alle Personen einzeln vorstellen, also sein bester Kumpel ist dieser Topher, das ist der bei Lost mitgespielt hatte, der den Miles gespielt hatte. Und dann gibt es noch einen, der führt das Krankenhaus, der Krankenhausverwalter. Der hat halt immer so ein bisschen Angst, dass sie irgendwie verklagt werden und versucht da immer ein bisschen ja, zu schauen, dass da kein Nährboden gegeben wird für irgendwelche Klagen und versucht, die Truppe auch irgendwie ein bisschen im Griff zu halten. Und was wir gleich in der ersten Folge sehen, er stellt eine junge Dame von der Tagschicht ein für die Nachtschicht als Teamleitung von diesem, ja, von diesem verrückten, durchgeknallten Haufen. Und die bringt halt einige Ideen mit, die so Tagschicht relativ positiv umgesetzt hatte und will in der Nachtschicht auch umsetzen, stellt aber relativ schnell fest, dass es eben da nicht ganz so läuft, wie gedacht. Ich glaube, die Tagschicht sind dann die sich doch ein bisschen mehr so ans Lehrbuch halten, wie sowas zu tun ist, und die Nachtschicht dann wirklich mal diese Unfälle oder Katastrophenfälle passieren, dann ist halt einfach alles total konfus und die schaffen es aber auch immer wieder in diesem, wie so ein Ameisenhaufen, alles läuft dann trotzdem irgendwie. Es sieht zwar von außen ziemlich konfus aus, aber es läuft halt irgendwie. Natürlich gibt es auch noch interne Themen hier mit Liebeleien und sowas. Das darf natürlich auch nicht fehlen bei solchen Geschichten. Dann haben natürlich auch manche von denen noch so ein bisschen so eine dunklere Backstory, die dann so nach und nach sich offenbart. Dann kommen natürlich auch neue Leute dazu, die von außen, die jetzt nicht unbedingt gerade gut angenommen werden, die sich da auch in gewisse Rollen reinspielen oder reingebracht werden. Die haben auch sehr viele Fälle. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Bei Dr. House war es immer so, der hatte immer ungefähr einen interessanten Fall pro Folge. Und hier ist es so, die haben teilweise, wenn da wirklich, da passiert irgendeine Katastrophe in der Chemiefabrik und da kommen irgendwie 20 Leute bei denen rein, wo jeder irgendwas total Abgefahrenes hat, wo jeder bei jedem irgendwie die Lösung gefunden werden muss für das Problem und teilweise auch irgendwelche Riesenverkehrsunfälle oder sowas. Da ist halt schon wesentlich mehr Action los. Und ich finde, also ich habe die ersten Folgen, da war es so, naja, geht so. Oder die erste Folge habe ich mich noch so ein bisschen durchgekämpft. Ich habe es dann aber auch irgendwie nochmal laufen lassen, zweite, dritte. Und das hat sich dann von Folge zu Folge immer ein Stückchen gesteigert, fand ich. Also gerade diese interne Chemie zwischen den Darstellern. Die Witze werden wesentlich besser. Das funktioniert halt alles einfach wesentlich besser. Und wenn man mal auf diese Seite, die wir schon mal angesprochen hatten, Kraft TV schaut, wo man den Namen von einer Serie eingeben kann, ich da jetzt mal The Night Shift eingebe, dann sieht man auch ganz deutlich, dass die Serie eine Tendenz nach oben hat. Also die fängt wirklich sehr schwach an. Die erste Folge ist die schwächste Folge. Und dann geht's kontinuierlich nach oben. Also die erste Staffel wirklich steil nach oben. Die erste Folge hat gerade mal 7 Punkte gekriegt hier bei Kraft TV, die ja von IMDb die Wertung zieht. Und die letzte Folge, die liegt ja schon bei 8,4. Und zweite Staffel geht immer noch mal nicht mehr ganz so steil nach oben, aber geht auch Tendenz nach oben. Ich habe jetzt auch mit der zweiten Staffel angefangen, bin immer noch ziemlich davon angetan. Es ist keine Top-Serie oder so, darf man jetzt auch nicht, ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendeinem, weiß nicht, mit Lost oder mit Homeland oder irgend sowas, was wirklich so qualitativ absolut top ist. Ich vergleiche es eher so mit The Last Ship oder sowas. Ja, ist auch so ein bisschen Militärquatsch, aber trotzdem ziemlich getriebene Geschichte und wie gesagt, die wird immer besser und das Drehbuch, die werden immer besser und ich find's okay.
Was ist denn bei dir der Staffel 1 so der Aufhänger im Prinzip? Also wo würdest du denn den Aufhänger ziehen?
Na, dass die sich erstmal alle irgendwie zurechtfinden müssen, dann kommt von der andere was will, kommt der Freund noch mit rein, der wird dann so als Chefchirurg damit eingesetzt für dieses Nachtteam, es gibt halt auch so Spannung. Was gab es noch? Dann natürlich das eine, das Kriegstrauma von dem einen, was dann so nach und nach offenbart wird, was da wirklich dahinter steckt und so. Also es sind so viele parallele Geschichten, da bringt ja jeder irgendwas mit.
Weil ich muss sagen, also ich bin ja grundsätzlich auch kein Freund von Arztserien und mir gefällt es nicht. Und Annemarie hatte ja im Vorfeld schon so ein klein wenig gemotzt, weil es gibt so ein paar Promo-Bilder, wo halt unser Titelheld sozusagen, unser Protagonist, also der irgendwo im Krieg schon seinen Einsatz geleistet hat, der ist aber selbst in diesem medizinischen Team im Krieg quasi, ist er rausgeschmissen worden nachher, weil er halt aneckt, weil er ihm aus seiner Sicht, so sagt er das im Nebensatz, quasi dass das Leben vorgeht und alle Bürokratie so meilenweit am allerwertesten vorbeigeht. Das ist ja auch so dieser erste Konflikt innerhalb dieser Serie mit diesem, was ist, hat er eigentlich für einen Job, so ein Arzt, also dieser, der das ganze Krankenhaus leitet, der guckt, dass es finanziell alles irgendwie im grünen Bereich bleibt und sowas. Und Deswegen bin ich da sehr skeptisch rangegangen und muss sagen, am Ende hat sich diese Dramaserie, die natürlich logischerweise immer so eine Dramaserie, hängt natürlich davon ab, wie gut die einzelnen Charaktere sind. Also wie können die einen faszinieren. Viele kleine Gags und wie du schon gesagt hast, Fälle, die jetzt ja mäßig interessant sind. Also wen interessieren wirklich diese medizinischen Fälle?
Aber die OP-Szenen, boah, die sind echt krass dargestellt.
Also da habe ich null Problem damit. Also das stört mich eher weniger, aber... Ich finde halt diese Interaktion dieser Charaktere doch gelungen. Ich meine, es ist wahrscheinlich trotzdem keine Arztserie, die ich weitergucken werde, weil es mich dann an irgendwie nicht reizt, aber es ist eine der Serien als Arztserie, wo ich sagen würde, ich könnte mir zumindest vorstellen, mal noch eine zweite Folge reinzugucken, weil für mich so diese Chemie stimmt. Also wie gesagt, unser Titelbildheld, der hat halt mit der Chefin hatte er mal eine Affäre, also das ist quasi seine Ex, dann hat er noch mit irgendeiner anderen eine Affäre, die da auch irgendwie mitarbeitet, die in der Verwaltung arbeitet oder sonst wie. Dieser ganz unterschiedlichen Charaktere sind eigentlich nicht schlecht und auch dieser Art und Weise, dieser Witz. Und bei den Ärzten steht halt so dieses im Vordergrund, den Leuten zu helfen. Und dann gibt es irgendwann so eine Liste, was für Patienten alles reingekommen sind. Und dann zählen sie so wie bei Bart Simpson ganz viele lustige Namen auf, von denen mir natürlich gerade keiner einfällt. Also so à la John Doe, aber halt viel lustiger. Und das hat schon einen gewissen Charme, aber man muss wahrscheinlich dieses Genre auch wirklich mögen dann. Also ja, mir gefällt es ganz gut, aber weiter gucken werde ich, glaube ich, trotzdem nicht.
Und was mich sehr überrascht hat, die Serie hat ein, was ich bis jetzt so noch nicht gesehen habe, eine, die wohl romantischste Liebesgeschichte homosexueller Natur, also von der Darstellung her auch. Also es war richtig toll dargestellt. Also habe ich so eine Serie auch noch nicht erlebt. Und da sind auch viele, viele Spitzen drin, so gegen die, gegen so US-Themen hier, auch Militär und so weiter, wie da umgegangen wird. Und die ist schon ziemlich mutig, die Serie. Also das ist natürlich noch nicht im Piloten, auch nicht in der Folge. Das entwickelt sich halt relativ schnell. War ja irgendwie so als Mid-Season-Serie irgendwie geplant nur. Deswegen nur die wenigen Folgen. Und da hat man sich wohl gedacht, okay, das läuft jetzt nur mal so 8 Folgen lang. Da hauen wir mal ein bisschen aufs Kacke und dann sind wir wieder weg. Aber das ist halt anscheinend recht gut angekommen.
Ja, das ist, glaube ich, auch im Piloten wird es ganz kurz angedeutet. Da stellt auch der eine einen Kollegen zur Rede und sagt, hier, du kannst dich quasi ruhig outen. Also ich weiß, dass du halt schwul bist. Und dann gibt's da so einen fast stereotypen Monolog. Naja, als ich als Mitglied der Armee, wie viel kennst du denn, die in der Armee schwul sind und sowas? Ich kann mich da nicht outen und ich mag die Armee. Und naja, das fand ich ein bisschen, aber wenn du sagst, das baut sich noch ein bisschen aus, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Switchen wir mal zu Alex, bevor wir dann so eine vernichtende Kritik von Annemarie bekommen, das können wir ja schon mal ganz sagen. Du bist, nehme ich mal an, auch nicht so der Arzttyp Serienschauer, aber so schlecht fandest du es dann auch nicht.
Ja, ist richtig. Also ich bin auch nicht der Arzttyp, weil ich immer das Problem habe, dass es halt wahrscheinlich, ich kenne mich da nicht aus im Krankenhaus, aber ich denke mal, das ist immer komplett an der Realität vorbei und überhaupt nicht realitätstreu. Aber das ist ja unabhängig davon, gucken das ja viele Leute und ich fand die erste Folge auch gar nicht so schlimm. Also war sehr dramatisch alles dargestellt. Ich sag mal typisch, ja, super krasse Fälle und die schaffen es dann doch noch irgendwie die Leute zu retten. Und da ging es in der ersten Folge um so einen Verkehrsunfall, wo man dann so einen kleinen Jungen dann irgendwie da raus schneidet aus dem Auto, frack. Und auf jeden Fall fand ich die Serie an sich gar nicht schlecht. Wie der Erik schon gesagt hat, die Charaktere, die Typen da drin sind eigentlich ganz cool. Die sind alles junge Leute, die einen Witz haben und die irgendwo auch Spaß machen anzuschauen. Das sind keine Stereotypen, sondern so ein bisschen alles so ein eigener Schlag. Und es geht auch alles zack, zack, zack. Also es ist nicht irgendwie so langatmig, sondern es geht wirklich eins nach dem anderen und da wird nicht irgendwie lang diskutiert über irgendwas, sondern da kommt, es hat wirklich eine schöne Geschwindigkeit drauf, die Serie. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, Erik, oder ob das dann ein bisschen abnimmt. Aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Serie, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Also wer so auf Arztsachen steht und ja, sowas gar nicht anschaut, der ist da gut aufgehoben und ich kann jetzt nicht sagen, dass es super mies ist, es ist gut gemacht, aber ich gucke nicht weiter, weil ich einfach das Arzt sein Ding nicht mag, aber ich von mir aus, also wer Arzt sein mag, da auf jeden Fall reingucken und das ist eine ganz angenehme Sache.
So, jetzt Annemarie. Wo liegt der Hase begraben, warum gefällt es dir nicht?
Der Hase liegt ja nirgendwo begraben, aber Dieses Poster, dieses Promobild. Ich komme nicht drüber weg. Was haben die sich denn bei Wo läuft das NBC gedacht? Oh, wie bewerben wir denn jetzt mal diese Serie, die in der Notaufnahme spielt? Mit als Zentralcharakter so einem ganz rebellischen Typen, der sich nichts sagen lässt. Okay, wir setzen ihn auf eine heiße Moped-Maschine mitten in die Notaufnahme und seine Schauspielkollegen, seine anderen Schauspieler stellen sich ganz dramatisch neben ihn und alle schauen nach vorne und der eine, der jetzt diesen Krankenhauschef da, diesen gemeinen Typen spielt, der streckt noch so den Arm nach vorne, als ob er irgendwie einen Feuerball wegwirft und unser Miles-Darsteller aus Lost liegt am Boden und guckt total betroppert und also dieses Poster, es tut mir leid, ich komme nicht drüber weg, aber na gut, der Reihe nach. Ich habe trotzdem versucht, mir den Piloten vorteilsfrei anzusehen. Okay, Serie, Arztserie bin ich ja gerne mit dabei. Emergency Room, Grey's Anatomy, Dr. House, mochte ich alles. Die Serie mochte ich nicht. Hauptsächlich wegen des Hauptcharakters, der anscheinend sehr an Dr. House angelehnt ist, ist eben mit diesen, auf der einen Seite ist er dieser Charakter, er will nichts an sich heranlassen und nur seine Meinung gilt und er hält sich natürlich an keine Regeln, aber man kann ihn natürlich auch nicht rausschmeißen, denn er ist der Überarzt. Er hat so viel Fachwissen, was keine anderen 10 Leute um ihn herum zusammen hinkriegen würden und ach, ich mag sowas einfach nicht. Also 2015, dass man immer noch solche Rollen dann, die zumindest im Piloten so einfach gestrickt daherkommen. Also er ist ein Arsch, er hält sich an nichts. Er könnte quasi das ganze Krankenhaus könnte explodieren, ihm wäre es egal. Er kann immer noch die kleine Tochter und die Ehefrau aus dem brennenden Haus retten. Also es hat mich alles ganz furchtbar genervt.
Wie viele Folgen hast du gesehen, Anne-Marie?
Ich habe nur den Film gesehen. Ich kann jetzt natürlich, wenn Erik das sagt, über die Staffel hinweg entwickelt sich das noch anders. So ist es ja meistens. Aber der Pilot hat mich schon irgendwie total abgeschreckt. Dann dieses mit dem, wird ja ziemlich oft oder ziemlich viel gegen Obamacare gedisst und sie haben ja kein Geld. Aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich gerne noch jemand kostenfrei behandeln, der es wirklich nötig hat. Also entspinnt sich da so eine Kette. Er geht zum, ich weiß nicht, Radiologen, zum MRT und sagt, kannst du das für mich untersuchen? Ja, aber dafür gehst du für mich zum Schönheitschirurgen, der soll mir Fett entfernen und der macht das dann aber nur, wenn er die heiße neue Praktikantin dazu kriegt, dass der mit ihr ausgeht und dass sie mit ihm ausgeht und ach ja, das war alles so...
Was sie natürlich dann auch macht, nee, ne? So viel kann mal gespoilert werden.
Ja, ja, also das war alles so, ich dachte, nee, sowas möchte ich nicht sehen, also und dann die, ja, dann ist das natürlich die Ex-Freundin oder Ex-Affäre unseres Hauptdarstellers, TJ, ich weiß nicht, die jetzt die neue Leitung der Nachtschicht übernehmen soll. Und ach, das hat mich alles irgendwie nicht so, das ist nichts Neues. Also ja, das ist Haus. Und mir ging es auch, was ihr ja gerade so ein bisschen gelobt habt, das ist so bam, bam und so viel. Und die ganzen Krankheitsfälle und überhaupt so viel Stories in 43 Minuten. Also mir war das eigentlich zu viel. Also ja, das hätte man auch die Hälfte von den Verletzten da und Krankheitstypen nehmen können.
So. Da läuft also der Hase bei Anne-Marie, deswegen mag sie diese Serie nicht. Aber ich kann es trotzdem nicht ganz nachvollziehen.
Ja, aber hauptsächlich wegen des Motorrads in der Notaufnahme.
Also hat nur irgendjemand wahrscheinlich falsch gefotoshoppt oder sowas, das Bild, schätze ich mal. Ja, aber
nein, das ist offiziell von NBC.
Ja, ich habe gerade mal Google Bildersuche, da habe ich es auch mitgefunden, ja, okay. Ich wollte nur sagen, also der ist nicht so ein Überarzt, ja, also der, das mag vielleicht im Pilotfilm so kommen, irgendwie, das ist der Tollste und sonst was, aber der ist nicht so der Übermensch und auch dann später wird es dann halt so richtig, das Team wird dann halt geformt, ja, ist dann irgendwie jeder noch irgendwie angewiesen und so. Ist nicht
ja,
so
das ist ja einer, dann meistens, aber halt so seine erste Szene ist, dass er irgendwo Motorrad, die Straße genau. Langfährt und am Wegesrand liegt jemand, der hat, ich weiß den Ast durch den Bauch gerammt und wir haben ja alle gelernt eigentlich in allen Arztserien, man darf das nicht rausziehen, weil die Menschen dann verbluten, aber er hat im Krieg gelernt, dass man, wenn man so und so und dann hier das Blut anzapft und ihn dann wieder intravenös rein, dann kommt schneller Blut dazu.
Siehst du, da wollte ich noch fragen, ob das wirklich halbwegs Realitätsbezug hat.
Selbstverständlich.
Ja, das war
so nicht erfunden, was hier im Fernsehen kommt.
Also manche Sachen sind wirklich ein bisschen zu viel, also over the top. Aber nee, ob es wirklich rein theoretisch machbar ist, weil dann würde man das ja viel öfter machen. Aber ich glaube, irgendeinen Grund wird es schon geben, warum es eben so nicht gemacht wird.
Eigenbluttherapie.
Aber du hast jetzt also quasi... Bist du auf dem Laufenden, also was die zweite Staffel angeht, oder hast du nur angefangen, die zweite Staffel zu gucken?
Ich habe angefangen, die zweite zu gucken, aber ich schließe jetzt so langsam aber sicher auf. Ja, also es gefällt mir auch wirklich immer besser. Es wird peu à peu wirklich besser. Also wie bei Kraft TV, wo man ja die IMDb-Wertung schön sehen kann. Ja, also es geht wirklich jedes Mal um 0,1 Prozentpunkte mindestens nach oben in der IMDb-Wertung. Ja, und die letzte Folge, die S02E14, die liegt sogar bei 9,3 gerade aktuell. Also das ist schon was. Freue ich mich drauf.
Und jetzt nochmal, also erste Staffel, die Leute finden sich erstmal, und zweite Staffel ist dann welche Richtung?
Bitte? Also es gibt in der ersten Staffel schon Major Deaths. Ne? Ich will jetzt auch nicht... Es gibt Major Deaths und es gibt eine richtig tolle Liebesgeschichte. Ja? Hätte ich nicht gedacht, dass die das mal so in einer Fernsehserie vor allem darstellen, wo so mit Militär und so, also das passt ja nun eigentlich so gefühlt jetzt gar nicht hin. Ne? So die Geschichte, weil man ja denkt, okay, die haben vielleicht so als Zielgruppe irgendwelche Militärs oder so, ne? Und ja, also da nehmen die sich schon ganz schön was raus da. Und das mit Obamacare, ich glaube, das habe ich außer in der Pilotfolge auch nie wieder gehört, irgendwie, das Wort.
Gut, dann soll's das zu The Night Shift gewesen sein. Also wer es mag, kann dann gleich mal einsteigen mit zwei Staffeln. Insofern gibt's da einiges zu gucken. Interessanterweise die klassische, ich glaube, du bist eher schon die klassische Arzt-Serienschauerin, Ann-Marie, oder? Normalerweise. Oder bist du irgendwie anspruchsvoll?
Ja, also ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, als ihr das auch erwähnt habt, naja, für Arzt-Serien-Fans ist es was. Und da dachte ich mir so, gibt es echt Leute, die nur wegen des Genres Arzt das gucken? Würde mich mal interessieren, ob es Leute gibt, die halt wirklich nur als so medizinische Fälle gibt, sagen, ja, okay, ich gucke mir das an, der Rest ist erstmal zweitrangig, habe ich mir jetzt so, also wäre für mich halt überhaupt nicht. Da muss schon irgendwie die Chemie stimmen zwischen der Nebenhandlung, oder eigentlich die Haupthandlung ist ja Arzt, die Fälle sind ja dann doch eher die Nebenhandlung. Ja, aber ich habe viel gesehen, ja.
Ja, deswegen hatte ich Erik gefragt, also wie sich es entwickelt, ob es mehr Drama wird, also ob da irgendwie so ein Shift kommt, dass er sagt, okay, es geht dann wirklich um die einzelnen Personen, aber wenn du sagst, es ist zum Beispiel dann so diese Liebesbeziehung des einen Arztes, oder aber das kann ja auch nicht alles sein, was die Serie trägt.
Nee, es haben ja die einzelnen Personen, da hat ja jeder irgendwelche Geschichten, und wir sehen es ja schon relativ am Anfang im Pilotfilm, dass da wirklich sehr, sehr viele Fälle auch irgendwie parallel laufen, und da werden auch sehr viele Fässer aufgemacht. Und ja,
gibt es dann auch wiederkehrende Sachen irgendwie, nochmal ein Patient oder irgendeine Story oder so, auf die nochmal zurückgegriffen wird?
So, ja, bis jetzt, ja doch, ja, da habe ich jetzt die erste
Folge so,
von der zweiten erstmal ein paar.
Ja,
es gab schon durchaus, also gerade der eine, der schon im Pilotfilm, ich wusste jetzt nicht, ob er es da schon gesagt hatte mal, oder dass da jemand geahnt hatte, dass der schwul ist. Da
ja,
gibt es natürlich immer wieder so ein Thema mit seinem Freund, und da gibt es eine echt tolle Liebesgeschichte.
Die ist sehr emotional. Man merkt, der kommt ein bisschen ins Schwärmen.
Und nee, das ist echt toll dargestellt. Ich finde es halt, ich habe es so noch nicht gesehen. Ich meine, ich gucke viele Filme, ich gucke viele Serien. Aber so in der Form habe ich das auch noch nicht so im Mainstream-TV dargestellt bekommen. Also war schon echt was Besonderes, das mal so zu sehen. Und ansonsten die.
Ja, das ist ja jetzt wirklich mal ein Alleinstellungsmerkmal, was die Serie dann doch noch ein bisschen interessant machen würde. Aber
ja, wie gesagt, das hast du schon in der ersten Staffel, das, was ich jetzt meine. Also da brauchst du nur mal 7 Folgen gucken oder so.
Geht natürlich ja.
jede Stunde, also muss man schon ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, aber. Irgendwie vergeht die Zeit relativ schnell, dadurch, dass es wirklich immer so bam, 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 bam durchgeht. Ne?
Aber bleibt das Tempo dann in der zweiten Staffel eigentlich erhalten, oder mit der Anzahl der Folgen nimmt das dann ab?
Bis jetzt bleibt es erhalten. Es sind immer wirklich irgendwelche Riesenunfälle, wo wirklich ganz viele dann eingeliefert werden. Und ja, das eine Mal bei so einer Reserveübung, ja, von der Einheit, von dem einen gibt es irgendeine Reserveübung, da ist der eine mit dabei, und dann haben die einen riesen Verkehrsunfall, dann werden dem seine ganzen, werden alle eingeliefert da. Ja, da gibt es auch Major Deaths, oder es werden Körperteile eingebüßt von manchen Leuten, wo man dachte, hä, wieso, was ist der jetzt?
Wird eigentlich diese Figur des Krankenhaus, ich sage jetzt mal Aufsehers, also der das leidet, dann nochmal näher ausgeführt, weil das fand ich zumindest im Piloten irgendwie für mich zumindest interessant und Stereotyp, aber gut.
Er macht so ein bisschen eine Entwicklung durch, der ist am Anfang so ein ziemliches Arschloch und so. Der lässt sich dann auch stellenweise mal so ein bisschen erweichen und man kann so ein bisschen hinter die Fassade blicken, weil die eine von den in der Nightshift, die ist ja irgendwie Psychiaterin oder sowas, die eine sehr hübsche da. Und die nimmt sich ihn dann mal vor, also auf die Couch sozusagen, also mündlich gesehen, ja.
Hat er ein Trauma? Und
genau, da hat natürlich auch was, ja. Das ist alles so ein bisschen leicht quatschig, ne? Aber es ist irgendwie ganz cool gemacht und ja. Kann dazu jetzt nicht viel mehr sagen, ohne jetzt irgendwie nennenswert zu spoilern. Ich versuche schon die ganze Zeit hier drumherum zu lavieren, weil ich jetzt, ja, hab schon nicht mehr gewusst, was jetzt genau in der ersten Folge nun passiert war, weil da passiert echt viel. Und wenn man da irgendwie auf dem aktuellen Stand ist, weiß man schon gar nicht mehr, was war jetzt genau in der ersten Folge, ne? Dass ich da nichts berate oder so.
Na gut, also na, definitiv gut. Eine Serie, der man mal eine Chance geben sollte, wenn schon im Prinzip drei Kerle sagen, so schlecht ist sie nicht.
Nicht nur wer Arztserien mag, also ich mag ja eigentlich so Arztserien überhaupt nicht so unbedingt, ja. Also ER, das war irgendwie so was Besonderes damals. Dr. House war ja auch auf seine Weise was Besonderes und das ist ja hier eigentlich eine normale Arztserie, ne. Die ist nicht so witzig wie Scrubs war, das war ja auch eine Arztserie, ne. Aber die ist doch durchaus witzig und hat eine treibende Geschichte.
Und bleibt so dieser Humor eigentlich erhalten? Also der in der ersten...
Ja, der wird noch ein bisschen mehr. Also das Gewicht geht noch ein bisschen mehr in Richtung Humor dann. Damit so ein bisschen so ein Comic Relief da ist. Du hast ja zum einen die sehr dramatischen Fälle, die haben. Und dann, um wieder ein bisschen Erleichterung zu schaffen. Ja, also wie gesagt, es gibt dann Major Deaths und wirklich ja auch nennenswerte Verletzungen von durchaus bekannten Personen. Ja, und um da ein bisschen Gegengewicht zu schaffen, haben sie dann doch immer ein bisschen mehr Witz noch eingebracht.
Na gut, klingt spannend. Vielleicht schaue ich doch mal in die zweite Folge rein, obwohl es nicht mal in Natur ist. Kommen wir trotzdem nach The Night Shift doch mal zu den deutschen News, denn im Gegensatz, wenn auch Amerika stillsteht, in Deutschland passiert einiges, beziehungsweise kommen ein paar Neustarts, die anlaufen und das interessiert den einen oder anderen Hörer dann doch, der es nur auf Deutsch guckt.
Genau, ich habe zwei ganz tolle Empfehlungen aus dem letzten Jahr, aus dem letzten TV-Jahr, startet jetzt endlich auch in Deutschland und zwar im Juli. Am 6., das ist ein Montag, läuft 20.15 Uhr auf 6 endlich Jane the Virgin an. Ist ja eine meiner liebsten Serien, Lieblingsserien aus dem letzten Jahr. Startet dort sogar in Doppelfolge und ab 23.15 Uhr am gleichen Tag beginnt auch dort auf 6 You're the Worst. Das war ja auch eine ganz fabelhafte Comedy. Serie, die mal was anderes ist und ein bisschen zum Nachdenken und sich ein bisschen erwachsener anfühlt. Und ja, das sind zwei unbedingte Empfehlungen von mir. Und ich bin bei beiden gespannt, vor allem bei Jane the Virgin, wie das Ganze im Deutschen wird. Weil das ja eine, spielt ja Miami und viele lateinamerikanische Darsteller und das Voice-Over, der Sprecher der Serie ist ja mit, macht ja 40% des ganzen Charmes der Serie aus. Und da bin ich mal gespannt.
Hast du schon einen Trailer gesehen? Weil das kann dann immer echt in die Hose gehen bei sowas,
ja,
ne?
Nee, ich habe noch keinen Trailer gesehen. Nee, ich habe es jetzt nur auf Twitter gelesen. Six hatte es gepostet. Ja, aber ich gucke auf jeden Fall mal rein. Da bin ich sehr gespannt. Genauso wie jetzt im Juni Empire auf ProSieben startet, da muss ich auch mal einen Blick riskieren, wie sie es umsetzen.
Dann hat Erik noch was zum Thema Comic-Verfilmung. Die kommen ja bei uns momentan relativ gut weg, im Sinne von, es werden relativ viele besprochen, scheint so ein Trend in den USA zu sein. Eine Serie, die wir noch gar nicht besprochen haben, die hat es aber mittlerweile in das deutsche TV geschafft. Michael Brian Brandis, Powers. Erik, wo läuft's oder wo kommt's?
Ja, wir hatten ja, glaube ich, schon mal über eine andere Serie gesprochen. Hier diese, wie hieß denn das? Chosen war das, glaube ich, ne? Die auf diesem PlayStation Network lief.
Ja, genau,
Chosen. Das mit der Box, ja, wo da die Waffe drin war, wie ist die Chosen, ja?
Der Schauspieler von The Hunt, Quatsch, Heroes.
Heroes?
Ja, der, wo der Schauspieler mitgespielt hat, der Bruder von Nathan. Oder hieß er Nathan?
Ach so, ja, genau.
Peter.
Und Peter Parker, genau.
Womit wir beim Thema wären.
Peter O'Toole. Ja, also Powers ist vom Sony PlayStation Netzwerk auch so eine Eigenproduktion und die lief wohl schon auf Sky Go und Sky Anytime. Ist da ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich gucke auch nicht ständig in das Sky Go rein oder sowas. Das sind ja quasi diese Online-Plattformen, diese App-Plattformen, wo man halt digital sich das anschauen kann. Und ab dem 6. Juli montags um 21 Uhr wird diese Serie auch zweisprachig, also im Original und auf Deutsch, im normalen Sky Atlantic Fernsehen laufen. Ja, und da werden dann diese 10 Episoden dort ausgestrahlt, quasi an diesen Montagen. Und ich glaube, da werde ich schon mal reinschauen.
Ja, ich würde einfach mal vorschlagen, wir besprechen es vielleicht mal, weil ich glaube, die ist auch schon in die zweite Staffel verlängert worden.
Kennst du den Macher da, diesen Brian Michael Bendis?
Ja, das ist ganz große Tier und das ist halt Brian Michael Bendis. Den kenne ich nicht, nee, wer das ist, weiß ich nicht. Brian Michael Bendis hat diese Figur, also dieses Comic dazu konzipiert und geschaffen und das ist jetzt quasi die TV-Adaption davon, obwohl ich das Comic auch nie gelesen habe, insofern tapp ich dort im
Dunkel. Also der Hauptdarsteller ist Charlton Copley, der hat bei District 9 mitgespielt und an seiner Seite ist Susan Hayward, heißt die, und die sollen Fälle aufklären, bei denen sogenannte Powers, also außer Kontrolle geratene Superhelden im Spiel sind. Klingt ja an sich gar nicht uninteressant. Führen die sogenannte, hier steht es, die Powers Division an, eine Gruppe, die mutig genug ist, um gegen die überbezahlten, degenerierten, gleichermaßen bewunderten und gefürchteten Übermenschen anzugehen, die die Bevölkerung beherrschen und missbrauchen.
Ah. Klingt spannend. Wir bleiben dran. Wo wir auch dranbleiben, beziehungsweise was wir immer im Auge behalten, sind die Neuerscheinungen bei Netflix, weil dort relativ viele gute Sachen dabei sind, die uns wirklich positiv überrascht haben. Wie gesagt, ich habe immer noch meine Zweifel, wie gesagt, aber mittlerweile bin ich da auch eines Besseren belehrt. Habe sogar die eine oder andere Serie auch für mich mal entdeckt, die mir dann Netflix aufgrund meines wahnsinnigen Serienkonsums von genau 2 Serien empfohlen hat und hat zufälligerweise genau ins richtige Metier getroffen. Aber darum sollte es nicht gehen. Nein, es ist eine Serie, Grace and Frankie, die wahrscheinlich dem einen oder anderen sicherlich schon aufgefallen ist, weil dort 2 Schauspielerinnen mitspielen, die doch relativ bekannt sind. Zum einen Jane Fonda und zum anderen Lily Tomlin. Wobei Lily Tomlin zugegebenermaßen vielleicht auch so ein bisschen in anderen Rollen als unbedingt die Big C bekannt wurde. Anne-Marie, worum geht's denn bei Grace and Frankie?
Genau, mal wieder eine neue Netflix-Serie. Wir kommen eigentlich nicht rundherum, jede Woche eine zu besprechen. Das ist ja echt, was da... Ich weiß nicht, wie die produzieren, dass sie es echt schaffen. Ich weiß nicht, 2 Serien im Monat rauszubringen. Grace and Frankie, die neueste, ist eine Dramedy, würde ich sagen. Kann man ungefähr vom Thema, vom Gefühl her bei Transparent einordnen. Lief ja letztes Jahr auch bei Amazon ist immer noch verfügbar bei Amazon. Aber nicht ganz so dramatisch, würde ich sagen. Lily Tomlin und Jane Fonda spielen 2 erwachsene Frauen in ihren 70ern, sind verheiratet. Jane Fonda war beruflich sehr erfolgreich. Lily Tomlin ist eher als Frankie ein Freigeist, die sich künstlerisch sehr gern auslebt. Die beiden kennen sich schon lange. Im Vorspann wird quasi auch schon die ganze Story oder der Hauptplot erklärt anhand einer schönen Grafik auf einer Hochzeitstorte. Also irgendwie die beiden lernen ihre Männer kennen, heiraten auch, alles schön. Wie ich schon sagte, beruflich erfolgreich. Die Männer arbeiten zusammen als, ich glaube, Anwälte. Aber mit der Zeit verschiebt es sich, dass die Männer immer mehr zusammenrücken und die Frauen eher in den Hintergrund, bis es schließlich, und das ist auch der Aufhänger des Piloten, dass die Männer ihren Frauen verkünden, dass sie sich scheiden lassen wollen, was ja schon mal so der erste Schlag ist, und dann der zweite folgt direkt danach. Die Männer haben sich ineinander verliebt, wollen jetzt selbst heiraten, und das ist jetzt auch nichts, was innerhalb von 5 Tagen passiert ist, sondern sie haben seit 20 Jahren eine Affäre und sind jeweils 40 Jahre schon mit den Damen verheiratet. Es ist jetzt auch nicht so, dass die beiden beste Freundinnen werden und jetzt versuchen, da gemeinsam durchzukommen, sondern die beiden sind, wie man es immer so gerne sagt, man grüßt sich, man nickt höflich, aber eigentlich will man miteinander nichts zu tun haben. Das ist dann gleich in der ersten Szene sehr gut sichtbar, wie die beiden Mädels sich im Restaurant treffen, die Männer aber noch nicht da sind. Und dann die eine schreibt schon eine Nachricht an jemand, ruft dann bitte an in einer halben Stunde, dass ich, weiß nicht, ich habe vergessen, die Katzen zu füttern oder sowas. Also, dass sie möglichst schnell da wieder wegkommen. Also, die beiden sind sich nicht wirklich eins. Aber das mussten sie bisher ja auch nicht. Sind ganz gut so klargekommen. Aber jetzt, die Männer verkünden eben, dass sie sich scheiden lassen wollen. Und jede Frau versucht so auf ihre eigene Weise damit klarzukommen. Grace Achso, ich könnte ja vielleicht mal noch sagen, wer noch so mitspielt, neben Jane Fonda und Lily Tomlin.
Aber darf ich mal ganz kurz unterbrechen, was ich toll fand, und da hat die Serie zumindest am Anfang bei mir gepunktet, ist, dass beide Schauspielerinnen, also beide Hauptdarsteller, die sind ja in ihren 70ern, Anfang 80er, also schon älter, und man hat ihnen das in dieser Serie angesehen. Also das war irgendwie sympathisch, das waren halt reife, gealterte Frauen mit Falten im Gesicht und nicht irgendwie weich gezeichnet ohne Ende, wo man denkt, ach, die sind immer noch so keinen Tag älter als 50 oder irgend sowas. Also das war schon mal was Positives an dieser Serie, dass man diese sagt, okay, es gibt alte Menschen und die leben auch noch und die haben ein Leben und die sind auch interessant. Das fand ich super klasse.
Genau. Jetzt ganz kurz noch zu den Ehemännern, denn nicht nur Jane Fonda und Lily Tomlin sind zwei alte Hasen des Showgeschäfts. Die Ehemänner werden jeweils gespielt von Sam Waterston, den ich jetzt zum Schluss noch gesehen habe bei The Newsroom, und Martin Sheen, der Vater von Charlie Sheen ist das, oder?
Genau.
Ich jetzt hier. Ja, genau. Also beide auch sehr bekannt. Ja, jetzt bin ich raus. Also,
ja, eine regelrechte Starbesetzung also, bei der Serie.
Ja, genau. Und die beiden Paare jeweils haben auch zwei Kinder, die natürlich auch schon erwachsen sind, wie du gerade gesagt hast. Die Frauen sind ja schon über 40, die Männer sowieso. Und die Frauen versuchen jetzt jeweils auf ihre eigene Art und Weise damit zurechtzukommen, also was das jetzt überhaupt für ihr Leben bedeutet. Denn es ist ja nicht nur so, dass die jetzt mit über 70 von einem Tag auf den anderen solo sind, sondern auch, dass sie damit klarkommen müssen, dass sie jeweils von ihrem Mann die letzten 20 Jahre hintergangen wurde, was das für sie bedeutet, was jetzt diese Beziehung rückblickend für sie überhaupt bedeutet hat. Und ich glaube, Grace, also Jane Fonda, versucht erstmal selbst klarzukommen in ihrem Haus in New York, und Frankie beschließt, erstmal in das Ferienhaus am Strand zu gehen. Und hier ist jetzt quasi so, hier treffen die beiden Frauen später wieder aufeinander, denn dieses Ferienhaus haben die Paare damals zusammen gekauft. Die Männer haben den Frauen eben erzählt, das ist ja aus wirtschaftlicher Sicht und es ist billiger, wenn wir das zusammen, und damals war aber abgemacht, die Paare sind niemals gleichzeitig da. Jetzt wird natürlich den Mädels klar, okay, wofür dieses Haus eigentlich gekauft wurde, und jede versucht jetzt ein bisschen Anspruch darauf zu nehmen, jede will dort allein sein, aber natürlich finden sich beide zusammen dort ein, und im Pilotenjahr begleiten wir sie eben auf den ersten Schritten des frisch getrennt Seins. Frankie, wie ich ja gerade schon gesagt habe, versucht sich gern so ein bisschen an unkonventionellen Mitteln, also nimmt dann irgendeinen Tee ein, der von irgendeinem verrückten Kaktus gewonnen wurde, der bewusstseinserweiternde, ihre Sinne erweitern soll, also ganz verrückte Sachen. Grace ist da eher mehr straight, und aber am Ende finden beide eben zusammen, sind ist immer noch keine Freundschaft, die da entsteht, aber sie realisieren eben, um über diese ganze Problem, vor dem sie jetzt stehen, also natürlich auch der Öffentlichkeit entgegen, ist nicht nur so, dass man selber damit klarkommen muss, sondern auch die Familie, die Freunde, wie man damit umzugehen hat. Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, und da entwickelt sich das eben weiter. Geht es darum, was wollen wir? Gibt es jetzt eine Scheidung? Was möchte ich daraus? Die Männer versuchen natürlich, den Damen entgegenzukommen, aber naja, beginnen da auch so kleine Fehler. Die Kinder kommen dann mehr ins Spiel. Da erfahren wir auch, dass es da auch in der Vergangenheit zu einigen Problemen gab, dass einer der Söhne eine Drogenvergangenheit hat oder ein Alkoholproblem, bin mir jetzt gar nicht sicher. Also da hängen viele kleine Faktoren mit drin. Ich habe den Piloten auf Netflix auf Deutsch gesehen. Da fand ich es eher nicht so. Also die Geschichte schon ganz okay, aber irgendwie dachte ich, irgendwas passt hier nicht, und habe mir gestern nochmal die zweite Folge dann im Original angesehen, und das wirkte dann schon wesentlich besser. Also wer die Möglichkeit hat und sollte dann wirklich lieber in das englische Originalsprache wechseln. Und ja, also die Serie ist jetzt, ja, wie gesagt, die Prämisse ist in zwei Sätzen erzählt, aber irgendwie gerade durch die Darsteller wird es halt mega interessant, und es ist jetzt auch, ist keine reine Comedy, wo dann irgendwelche platten Gags vom Band gerissen werden, sondern das ist eher aus, naja, den Situationen heraus, so eine gewisse Komik entsteht, aber auch das Drama ist nicht zu tief, als dass du da viel zu bestürzt rausgehst, sondern es ist halt mega interessant. Und ja, mir hat das Ganze sehr gut gefallen. Ich werde mir jetzt die 13 Folgen gibt es jetzt von der ersten Staffel, Werde ich mir jetzt auch definitiv noch angucken. Weil ich da
sind
auch gesehen
bei Netflix auch alle gleich verfügbar. Also wer Netflix den Zugang hat oder sich da so ein Probeabo-Dingsbums zugelegt hat, der kann da ja einfach mal reinschauen. Aber ich muss sagen, was du sagst, dass es interessant ist, muss ich ein bisschen widersprechen. Ich bin ja, wir haben vielleicht mit höheren Erwartungen reingegangen, wie gesagt, zwei Schauspieler oder vier Schauspieler insgesamt, so als Team, also dieses ganze Ehepaar-Team, die man eigentlich mag, die man irgendwie kennt und auch so dieses erste Momentchen, okay, die sind halt schwul und leben zusammen, die beiden Frauen mögen sich nicht, streiten sich und arrangieren sich dann irgendwie, beide Schauspieler wirklich toll gecastet, also Jane Fonda so ein bisschen als abgehobenere, ich sage jetzt mal Schnöseltante, dann Lily Tomlin, eher so dieser Hippie-Braut, gealterte Hippie-Braut, passt schon gut und Martin Sheen und Sam Waterston, die insgesamt eben dieses leicht biedere, doch, ich bin Anwalt, also dieses gut verkörpern, also die Schauspieler passen toll, aber letztlich, wo es bei mir wirklich dann hapert, ist so dieser Aufhänger dieser Geschichte. Mich reizt es dann absolut nicht zu sehen, wie sich diese Viererkonstellation einigt, wie sie sich entwickelt. Wir haben das ja im Piloten schon so angedeutet, also dass beide Ehefrauen eigentlich mehr oder weniger blind sind. Es gibt immer, also blind dafür sind, dass ihre Frauen, also dass ihre Männer erste Anzeichen da schon gezeigt haben, wie ihre geschlechtliche Orientierung ist oder ihre sexuelle Orientierung ist. Und irgendwie, weiß ich nicht, versucht man zumindest den Piloten da so nach und nach, okay, die sind jetzt da, müssen sich damit arrangieren, müssen sich einigen, aber so richtig voran geht's nicht. Und mir fehlt das so ein bisschen, also für mich der Drive, warum ich diese Serie unbedingt weiter gucken möchte und wollte. Also da muss ich sagen, gibt's andere, bei The Big C zum Beispiel, wo es dieser Aufhänger war, dass sie eben diese Erkrankung hat. Hier geht's ja, Ann-Marie, korrigier mich, letztlich nur darum, wie beide Paare sich scheiden. Also die Ehemänner betonen ja immer noch, wie sehr sie ihre Frau lieben, aber auf der anderen Seite lieben sie halt auch sich. Also es ist halt alles ein bisschen, ja, versponnen oder nicht ganz so einfach, aber ich weiß nicht. Also so, für mich fehlt so ein bisschen der Drive, zu sagen, okay, ich gucke es aus den und den Gründen weiter. Was ist bei dir so der Aufhänger? Was reizt dich besonders daran, wo du sagst, ich gucke alles komplett durch?
Ja, schon die Story. Also, wie ich ja gerade schon gesagt habe, an sich echt nichts Besonderes, aber irgendwie, wie es dargestellt ist und wie die Entwicklung jetzt nach den zwei Folgen ist.
Aber sind es dann eher die Schauspieler oder dann schon wirklich die Handlung?
Ich würde sagen, beides zusammen. Also klar, die Schauspieler ist halt echt toll, wie auch die Männer so, zumindest der Saul, der Mann von Frankie, dann noch versucht, ich will das Richtige tun, ich will unbedingt der Richtige sein, wohingegen dann der Mann von Jane Fonda dann schon eher so ist und sagt, ja, wir müssen jetzt an uns selber denken und diese Zerrissenheit.
Die machen das ja auch nur, weil sie gerade die Gesetze geändert haben, ne? Und sie plötzlich heiraten dürfen. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich noch bis ans Grab
die Rolle weitergespielt. Ja, aber das haben sie jetzt quasi, sie wollten das ja schon seit 20 Jahren, aber jetzt sehen sie eben die Möglichkeit, gerade in New York, dass dann, okay, man kommt damit klar, wir werden jetzt nicht gesteinigt oder zumindest hoffentlich nicht auf offener Straße. Und irgendwann hat jeder da seinen Punkt im Leben, wo er sagt, okay, jetzt müssen wir den Schritt wagen. Und es ist ja schon die Szene im Restaurant in der ersten Folge, wo so beide versuchen, es zu sagen und schwer es ihnen fällt. Und ist ja auch, hey, nach 20 Jahren, ne? Ja, hätte man ja auch mal gestern kommen können, denkt man. Aber ich finde das halt echt gut gespielt. Und ja, ich mag die alle und ich will wissen, wie weit Grace und Frankie jetzt alleine zusammenkommen.
Alex, wie sieht es bei dir aus? Ist das was für dich?
Ja, mir geht es eigentlich ähnlich wie dir. Also ich bin da auch ein bisschen mit anderen Voraussetzungen angegangen. Ich habe auch gedacht, das ist mehr Comedy als so dieses, als das, was es ist. Aber
Coming-out-Drama.
Ja, also die Story ist oder ziemlich abgefahren, ne, und wird wahrscheinlich im wahren Leben auch nicht so wirklich richtig geben. Mich interessiert es auch nicht wirklich, wie dann die Frauen damit umgehen, weil das wird, das, also nichts gegen dir selber, das wird bestimmt noch hinziehen und dann werden die irgendwie so zusammen sich raufen und dann vielleicht gegen die Männer vorgehen oder dann halt so ein Team sein und so richtig interessiert es mich nicht und es ist ja auch nicht so wirklich witzig, also ein paar witzige Sachen waren wirklich dabei gewesen, wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste, aber es ist ja keine klassische Comedy-Serie, von daher holt es mich nicht so richtig ab. Also ja, das sind wirklich gute Schauspieler, da muss ich auch recht geben, das sind gute Hollywood-Schauspieler, da gehört schon was dazu, dass man die zusammenbringt in einer Serie, das muss man wirklich anerkennen. Aber ja, das Ganze drumherum, also ich weiß nicht, so richtig ist es nicht meins. Und ich gucke da, ich werde es mir nicht weiter angucken. Ich habe mich nicht durchgequält, das muss man auch mal sagen. Also ich habe es angeguckt, war okay. Aber wie gesagt, es ist nicht meins und mich interessiert es halt auch nicht, wie es endet. Also das ist einfach eine Story, die mich nicht so fesselt wie unsere letzte Serie, die wir gleich besprechen.
Ann-Marie, eine Frage noch. Du bist ja manchmal auch so der Typ, der sagt, okay, erste Folge war ich nicht so, der Brüller, ich schaue trotzdem mal noch 2, 5, 6, 7, 10 Folgen weiter. Wie war es hier? War es gleich die erste Folge, die dich gepackt hat und die du toll fandest? Oder?
Die erste Folge fand ich schon ganz gut, aber ich war da echt so von, irgendwas hat mich dazu gehalten und es war dann wahrscheinlich wirklich die Synchro, weil ich habe es auf Deutsch geguckt und fand das echt ganz furchtbar. Und dann die zweite eben nochmal im Original und dann bin ich viel besser reingefallen. Oder vielleicht war es wirklich dann der Schub nach oben inhaltmäßig und qualitätsmäßig von der ersten zur zweiten Folge. Aber ich schiebe es jetzt gerade auf die Synchro, dass die mich da noch nicht ganz so abgeholt hatte. Und das Original dann in dem Fall wesentlich besser ist.
Okay. Aber mit Synchro kann auch nichts dafür.
Naja, aber es ist halt doch häufig so, also man merkt es gerade bei diesen ganzen Übersetzungsgeschichten, dass da viel Charme verloren geht, weil es ist ja immerhin auch eine Interaktion dieser Schauspieler per se und die, also die macht ja ein Kernthema dieser Serie aus und ich glaube, wenn man das übersetzt oder versucht zu übersetzen, dann kann einiges auf der Strecke bleiben. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe es gleich auf dem Original geguckt.
Was wir hier, Daredevil, das hatte ich ja auch in der Synchro gesehen, aber hauptsächlich, weil ich es immer total verpeile, dann wieder umzuschalten und dann irgendwie kriege ich es nicht hin bei Netflix während des Schauens zu ändern, sondern immer nur übers Menü. Und das fand ich ja echt okay. Also da die Synchro, da hatte ich ja kein Problem
mit. Aber jetzt mal ganz bitte fragen, was guckst du auf Deutsch dann? Also wenn ich mir Englisch einschalte, der spielt mir alles auf Englisch ab.
Ich weiß nicht, ob wir haben letztens dieses hier Blackfish, die Doku gesehen und die war auf jeden Fall mit deutschen Untertiteln. Also irgendwas hat man da eingestellt.
Naja, Frauen halt, krieg es nicht hin.
Erik, wie sieht's bei dir aus? Ist es etwas für dich?
Nee, eher nicht.
Du bist ja ein großer Fan von Golden Girls. Golden Girls, als du das geschrieben hast, fiel mir wieder ein. Harry's Nest war auch eine grandiose Serie damals.
Also Golden Girls habe ich tatsächlich geschaut damals. Das fand ich
wirklich so am Stück, also komplett oder so episodisch?
Damals, als das im Fernsehen lief. Okay. Und das fand ich irgendwie ganz lustig damals. Aber hier, ich weiß nicht, jetzt wirkte für mich die ganze Zeit so ein bisschen wie ein Versuch von Netflix, sowas wie Transparent zu machen, wo halt auch jemand, der schon ein bisschen älter ist, nun plötzlich eine Offenbarung gegenüber seinen Angehörigen da macht, wo sich dann daraus einige Verwicklungen ergeben. Und ich hatte dann immer so diesen Vergleich im Hintergrund und den Vergleich verliert einfach diese Serie hier und wahrscheinlich kann man sie auch nicht so vergleichen miteinander, das passt halt auch irgendwie nicht, obwohl es halt ungefähr ja in die Richtung geht, aber nee. Ich habe mich da nicht reingefunden. Ich fand die Schauspielerin, gut, die kenne ich jetzt aus irgendwelchen uralten Filmen, ja. Und ich konnte mit denen jetzt nichts anfangen, großartig. Gut, Martin Sheen, den kenne ich aus aktuellen Sachen, mit dem konnte ich ein bisschen was anfangen, aber irgendwie hat für mich diese Grundprämisse jetzt nicht diese ganze Serie getragen, dass ich irgendwie das Interesse hätte, jetzt nun zu sehen, auch wie geht denn das jetzt aus oder wie geht denn das weiter?
Es ist interessant, der Vergleich mit, wie hieß es nochmal, Transparency? Ann-Marie, du hast auch beides gesehen, oder?
Transparent, ja.
Du hast auch beides gesehen. Wie würdest du die beiden vergleichen? Also ich bin, wenn ich jetzt beide nur von Piloten ausgehen müsste, weil mehr habe ich bei beiden nicht gesehen, würde ich sagen, hat Transparent mich mehr überzeugt. Also war irgendwie mehr dabei.
Ja, das war auch wesentlich emotionaler und da habe ich ja die ganze Staffel gesehen, da waren die Charaktere der erwachsenen Kinder da auch noch mehr ausgebaut. Also ich weiß nicht, wir können gern beim nächsten Mal, habe ich bestimmt die erste Staffel jetzt von Grace und Frankie durch, sind auch immer noch zur Info so 25 Minuten Episoden, also alles machbar. Da war das alles viel tiefer und auch viel ernster, hatte zwar auch sehr viel Witz, aber da war die Story dann doch viel ergreifender als hier. Das hat es jetzt noch nicht geschafft, das ist mich da jetzt wirklich sehr packt. Da sehe ich bei Grace und Frankie dann doch noch mehr mit einem humoristischen Zwinkern das Ganze.
Naja, ich würde sagen, wir bleiben dran und fragen dich nächste Woche nochmal, wie es war oder wie es sich entwickelt hat, weil, wie gesagt, es ist noch ein bisschen mit Zurückhaltung zu genießen. Das Gute ist, wer es eh einmal hat, Netflix, der kann da auch immer reinschauen und ausmachen kann man immer. Gut, dann gibt es noch eine andere Sache, die du zu Ende geschaut hast. Bates Motel.
Genau, ich hatte ja vor einigen Wochen mal angekündigt, dass die zweite Staffel Bates Motel jetzt bald hier in Deutschland auf Vox starten würde und hatte da ja gesagt, dass ich jetzt schon mittlerweile, lief ja jetzt gerade die dritte Staffel in den USA und da hatte ich weiß nicht, die ersten drei Folgen der dritten Staffel und war halt echt so total, ach, naja, ist ganz nett, aber irgendwie, weil mir die zweite Staffel nicht so gefallen hat. Jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich alle 10 Folgen der dritten Staffel gesehen und Heidi Witzka ist die dritte Staffel gut. Also wer so sich ein bisschen durch die zweite Staffel gequält hat, aber eigentlich die Serie ja mag, so ging es mir zumindest, also die dritte Staffel entschädigt wieder für alles. Also richtig spannend. Alle Geschichten sind wieder super, was mich ja letztes Jahr so ein bisschen gestört hat. Und also die Beziehung Norman und Norma Bates ändert sich nicht von Grund auf, aber ist wesentlich tiefer und schlimmer als jemals zuvor. Und ja, Norman macht mir sehr viel Angst, die Figur. Und ja, also die dritte Staffel Bates Motel, wieder eine unbedingte Empfehlung, war sehr gut. Habe ich mir jetzt am Wochenende noch die zweite Hälfte quasi in einem Rutsch reingezogen und ja, hat mir sehr gut gefallen. Würde mich mal interessieren, ob es noch so, weil irgendwie, was ich so mitkriege, auch meine Twitter-Timeline, irgendwie Bates Motel, als vor 3 Jahren gestartet ist, war es ja ein recht großer Hype und jetzt komplett verschwunden. Also ich wüsste nicht, dass da irgendjemand noch schaut. Vielleicht gibt es ja unter unseren Hörern jemand.
Soll es da eigentlich noch eine vierte Staffel geben? Weißt du das aus dem Kopf?
Ja, oder?
Ach,
ja, also es kann nicht so enden, wie es jetzt Ende, weil jetzt geht's erst los. Also jetzt wird's erst echt interessant. Muss ich mal, recherchiere ich mal. In der Zeit habe ich gesehen, dass Erik auch noch was hat.
Ah ja, genau. Thema Netflix. Also Netflix ist echt eine tolle Sache, kann man nur noch mal erwähnen. Ihr hattet ja vorhin schon mal das Thema gehabt, was bei Netflix halt das Coole ist, dass sich das ja auch merkt, was man schon geguckt hat und man kann an der richtigen Stelle weitergucken, egal welches Gerät man nimmt. Das ist schon echt eine große Erleichterung gegenüber, wenn man das sich jetzt irgendwie aufnimmt oder so und guckt. Und da kam es halt dazu, ich wollte schon immer mal Blacklist wieder weiterschauen. Ich hatte damals, wir hatten glaube ich den Piloten besprochen oder die ersten 2 Folgen damals. Und auf Netflix gibt es die erste Staffel komplett. Und die habe ich jetzt eigentlich in den letzten Wochen mir einmal komplett reingezogen und bin da sehr angetan davon. Also die Story entwickelt sich vom Fall der Woche, von diesem, ja, wir haken jetzt hier eine Nummer ab, wir fassen jetzt hier einen von diesen Verdächtigen von der Liste zu einer richtig großen, ja, Geschichte mit allen drum und dran. Und ich hatte mir auch schon, hier im Fernsehen lief ja auch schon die zweite Staffel, die hatte ich mir alle mal aufgenommen hier und fange die jetzt auch gerade an zu schauen, bin jetzt gerade Anfang der zweiten Staffel und bin da auch immer noch sehr, sehr angetan davon. Also Blacklist, wer es nicht kennt, unbedingt mal reinschauen, mit James Spader in einer echt tollen Rolle hier. Den hat man ja eine Weile nicht im Fernsehen gesehen. Und ja, ich weiß nicht, von euch hat es, glaube ich, keiner geguckt, oder?
Doch, ich weiß nicht, die erste Hälfte von der ersten Staffel gesehen. Dann wurde es mir halt irgendwann echt zu eintönig und hat mich da genervt. Und ich habe einen bei Twitter, der hat mir dann, ich glaube jetzt mittlerweile guckt er auch schon nicht mehr, der hat mir in der zweiten Staffel immer mal, kam dann so Tweets, so ein Quatsch und oh Gott, jetzt haben sie da das Kaninchen noch aus dem Hut gezaubert. Also was ich da immer so gelesen habe zu Blacklist, das ziemlicher Quatsch geworden ist. Aber
soweit ja, bin ich noch nicht. Also vielleicht kommt dieser Quatsch noch. Wenn das kommt, werde ich hier natürlich auch wieder Bericht erstatten, meine Meinung revidieren. Also ich sag mal, erste Staffel, die gibt's auf Netflix, die kann man auf jeden Fall mal gucken. Ne? Und zweite Staffel bis jetzt noch, ich bin glaube ich Folge 7, ist noch okay. Ja, kann mich noch nicht beschweren. Und ja, Thema Netflix auch wieder. Dort habe ich jetzt angefangen. Ich hatte früher immer mal Family Guy geguckt, wenn das irgendwo lief im Fernsehen. Und das war ja immer relativ zusammenhanglos, weil ich dachte halt auch so in meiner Naivität, ja, ist ja so Zeichentrick oder so, das ist ja jedes Mal eine neue Story. Ja, aber bei Family Guy gibt es durchaus auch mal ja, fortlaufende Handlungsfäden und sowas. Und es ist schon nicht verkehrt, wenn man ja die in der richtigen Reihenfolge schaut, weil sich die Figuren auch so ein bisschen entwickeln und Zeichenstil auch. Und deswegen habe ich auf Netflix tatsächlich mal angefangen zu schauen. Da ist auch relativ viel Material. Family Guy, nur 2 Sätze dazu, ist von Seth MacFarlane, also von dem, der, wenn jemand Kinofilme kennt, der hier Ted zum Beispiel gemacht hat, hier mit diesem perversen Bären da. Und wie ist das, A Million Ways to Die in the West oder so ähnlich, hat er auch gemacht. Und er hatte auch mal die was, Golden Globes oder Emmys, weiß gar nicht. Irgendwas hat er mal moderiert gehabt. Oder war es sogar Oscar?
Ja, stimmt, hat er nicht Oscars gemacht letztes?
Waren es die Oscars?
Letztes Jahr war es Ellen, oder?
War Ellen in einer sehr sicheren Sattel hier.
Ja.
Irgendwas hat er mal moderiert. Können wir uns darauf einigen. Und dieser abgefahrene Humor, den man aus TED kennt, ich habe es auch, ich war ja gestern im Kino mit meinem Kompagnon Alex, mit dem ich zusammen den Kinocast aufnehme, der ist ja totaler Fan von dem TED-Film und da kam auch gerade wieder so ein bisschen eine Vorschau auf diesen TED 2. Da habe ich ihm den Tipp mal gegeben, er soll mal bei Family Guy reinschauen, weil, also wer auf diesen Humor steht von TED, diesen abgefahrenen, der im Film, fand ich, noch ein bisschen sehr brav ist, in der Serie bei Family Guy, da toben sie sich ja richtig aus. Nicht gerade in den ersten Folgen von der ersten Staffel, aber auf jeden Fall dann so, wer ein bisschen weiter hinten schaut, wirklich tagesaktuelle popkulturelle Referenzen. Da werden Filme verarscht, da werden Personen verarscht. Da sind teilweise Realfilmsequenzen mit eingebunden von irgendwelchen bekannten Leuten, wo sie sich lustig machen. Ein derber, beißender, satirischer Humor, wirklich von der besten Güte. Und das ist mir jetzt erstmal so aufgefallen, wo ich das auf Netflix mal wieder richtig durchgeschaut habe. Also kann ich empfehlen, wenn ihr Netflix habt, dann Family Guy ruhig mal reinschalten. Nicht gerade so in die allererste Folge. Ich meine, die Personen, die lernt ihr auch so kennen. Also könnt ihr mittendrin irgendwo reinschalten. Das ist nicht schwer. Aber guckt da mal rein, wenn ihr das habt. Mein Tipp.
Übrigens kann ich nachreichen, Seth MacFarlane hat 2013 die Oscars nominiert. Also
ja, gut.
Und hatten so. Wir Schatten, natürlich recht.
Schattenredaktion hier. Wunderbar, es läuft.
Dann kommen wir zur letzten Serie des Podcasts, Wayward Pines. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, also wenn man sich so ein bisschen die Promo-Bilder anschaut, wenn man sich so ein bisschen die Trailer anschaut, könnte man den Eindruck bekommen, es handelt sich um eine Art, sagen wir mal so, Twin Peaks vom Verschnitt her. Schaut man sich die Serie nachher an, den Piloten, wird man schnell merken, dass das mit Twin Peaks dann auch irgendwie alle Gemeinsamkeiten quasi am Ortseingangsschild hängen geblieben sind. Also da ist mit Twin Peaks nicht so richtig viel, außer dass es eine Mystery-Serie ist, Drama-Mystery-Serie, die in meinen Augen gar nicht so schlecht ist. Was ich auch nicht wusste, diese Serie basiert auch wieder mal, gut, das ist relativ häufig, auf einem Buch von Blake Crouch, glaube ich. Drei Bände gibt es mittlerweile abgeschlossen, eine Handlung, die dieses Konzept da aufgreift. Und worum geht es eigentlich? Denn eine Serie, die von dem Macher von The Sixth Sense und Unbreakable kommt, hat natürlich einen gewissen, sagen wir mal, übernatürlichen Charme. Und genau ist es hier. Also wir sehen, ich weiß gar nicht, die allererste Eröffnungsszene ist entweder der Psychiater, wo unser Hauptcharakter Matt Dillon.
Nein, das ist das Lost Opening.
Ach, genau. Doch, Lost Opening. Okay, also wo er das dann quasi am Boden aufwacht und in irgendeiner Stadt.
Im Jack-Style.
Im Jack, ja. Aufwacht und plötzlich realisiert, dass er in Wayward Pines ist. Und kurz danach ist er halt mit diesem Psychologen. Was ich interessant finde, muss man sich merken, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch oder hört genau zu, was er dort erzählt. Und das macht die ganze Serie nachher nur noch spannender und faszinierender, denn er ist in dieser Stadt, Wayward Pines, eine kleine Stadt im Nirgendwo, wo man relativ schnell merkt, dass das nicht irgendwie in der Hier-und-Jetzt-Zeit spielt, sondern alles so ein bisschen antiquiert schon, ein bisschen älter, altertümlich anwirkt, allein schon die Wählscheiben am Telefon hätten bei ihm so die berühmte Glocke läuten sollen, aber das scheint er noch nicht mitzubekommen, vielleicht ist es in Amerika auch typisch, dass es Städte gibt, die einfach irgendwie in der Zeit stehen geblieben sind. Er hatte einen Unfall, beziehungsweise wacht dann, glaube ich, auch in der Klinik auf und sagt, hier, das ist eine ganz creepy Krankenschwester, wo man schon gleich wieder an diverse andere Horrorfilme denkt, dass er einen Unfall hatte und geht dann plötzlich raus und sagt, nee, ich entlasse mich quasi selbst, und dann kommt sie nochmal nach und verfolgt ihn so ein bisschen und das wirkt alles ein bisschen gruselig. Er versucht, seine Frau nachher zu kontaktieren, versucht erst zum Sheriffbüro zu gehen, das ist zu, dann geht er in eine Bar und dann ruft er sie auch an, und wir erfahren immer so in kleinen Schwenken hin und her, dass seine Frau im Prinzip dann irgendwann mitgeteilt bekommt, ja, er hatte einen Unfall und ist verschwunden, aber wie sich herausstellt, ist null DNA, also keinerlei Blut, kein gar nichts, wir haben einfach nur dieses Auto, was geschrottet ist, und wieder zurück und wieder hin und her, das macht die ganze Sache so ein bisschen spannend, hat mich so phasenweise so an dieses Konzept von Ben, also diese Figur Ben aus Lost erinnert, also dieser Bösewicht und dieses seltsame Mysterium, diese Dharma-Organisation, wäre vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, aber irgendwas ist da im Argen. Also aus der einen, ist im einen Zeitstrang verschwindet unser Matt Dillon, Agent Ethan Burke, der Service Agent, also vom CIA, keine Ahnung, also irgend so ein
Secret Service
ist und eigentlich mit dem Auftrag dorthin gekommen ist, zwei vermisste Agenten zu suchen. Er findet auch einen relativ schnell, er kriegt so einen kleinen Tipp. Der ist nur mittlerweile, obwohl er noch gar nicht so lange weg ist, schon ziemlich verrottet und schimmelt schon so langsam vor sich hin. Dann geht er zur Polizei und da taucht wer ist der Polizist dort an, Marie?
Terrence Howard.
Genau, bekannt aus dieser Erfolgsserie. Wie hieß
Empire.
Sie noch? Empire. Und ich dachte mir, cool. Also eine ganze Menge schöne Schauspieler neben Matt Dillon, also eben auch er. Und der isst in aller Ruhe sein. Was hat er gesagt? Glaube ich, Rosineis da, Rumrosine. Und du denkst ja, der nimmt den da überhaupt nicht ernst. Und irgendwie nimmt er das auch nicht ernst. Und irgendwann gibt es so einen kleinen Cut, also wo er dann wieder zurück in die Bar will und sagt, ich möchte nochmal mit dieser Bardame reden, die ihm so diesen kleinen Tipp gegeben hat. Und rastet vollkommen aus. Und plötzlich wird er dann von diesem Barmann zusammengeschlagen. Und man sieht, ziehen so Walkie-Talkies und man hat so dieses Gefühl, man wäre in, weiß ich, wie hieß der Film, wo True Reality oder irgend sowas?
Truman Show
oder so rum. Man wäre in so einer Art Konstellation, aber der Pilot ist so dicht gepackt, also er will dann natürlich irgendwann fliehen, klaut ein Auto, fährt los und fährt so, wie es in so einem schönen Horrorfilm ist, raus aus der Stadt, fährt durch den dunklen Wald und fährt dann quasi auf der anderen Seite, als wenn so ein ellenlanges Band wäre, wieder in die Stadt rein und dann bleibt er mal zu stehen, steigt aus und rennt quasi längs dieser Fahrtrichtung quer zum Wald und man kommt so an einen Zaun, der leuchtet und wo dann da steht, ja, wer jetzt hier näher kommt oder drüber kommt, der ist tot, was mich dann wieder so ein bisschen an Lost erinnert hat. Und man zoomt so raus und sieht eine Stadt in irgendeinem Krater stehen, umgeben von einem Stacheldrahtzaun und man bekommt auch mit, weil er wird dann irgendwann nochmal wieder eingefangen bzw. gefangen genommen und flieht dann wieder mit Hilfe dieser Kellnerin und man bekommt halt mit vorher, dass sein Psychologe ihn quasi wieder interviewt, aber ein anderer als vom Anfang und fragt, ob er denn irgendwie schon mal Probleme hatte, so geistige Aussätze und Trugvorstellungen und Wahnvorstellungen und genau diese Person taucht dann aber in der Außenwelt auf und man weiß also als Zuschauer schon, okay, da gibt es eine, also es gibt eine Möglichkeit zwischen diesen Welten hin und her zu gehen. Er hat innerhalb dieses Kreises, dieser abgeschirmten Umgebung dann auch diesen zweiten Agenten noch lebend gefunden. Das ist ein weiblicher Agent, mit dem auch mal eine Affäre hatte, die dann aber mittlerweile, wie sie sagt, glaube ich schon, weiß ich nicht, 15 Jahre dort lebt. Also alles sehr ominös, alles sehr mysteriös, würde Alex wahrscheinlich sagen. Und ich muss sagen, ich bin von dieser Serie zumindest momentan sehr angetan, weil ich einfach dieses Konzept Mystery ist jetzt nichts komplett Neues. Also alles irgendwie schon da gewesen. Jeder könnte aus diversen Filmen irgendwelche Parallelen ziehen. Aber die Summe aller Einzelelemente haben mir verdammt gut gefallen. Ich finde die Umsetzung gut gemacht. Und für mich, mein persönliches Highlight in dieser Show ist diese etwas ominöse Bardame, die gespielt wird von Juliette Lewis, die dann auch, also zumindest ich habe dann den Anfang der zweiten gesehen, also wirklich stark ihre Rolle spielt, so dieses typische nicht geradlinige, nicht angepasste als Charakter, sehr, sehr gut und ich finde es sehr, sehr spannend. Das Einzige, es ist so eine Mini-Mid-Season-Serie, die wohl, wenn man den Gerüchten glauben soll, quasi den Hasen Mitte der Season, also Folge 5, sag ich mal, aus dem Hut holt und man wird erfahren, warum das so ist, wie es ist. Also das wäre dann so ein, ja nicht Spoiler, weil das ist in dem Fall Plot der Serie, aber da bin ich gespannt, wie sie sich an dieser Stelle weiterentwickelt, diese Serie. Aber bis hierher muss ich sagen, wirklich spannend, sehr, sehr mysteriös und ich bleibe auf alle Fälle dran. Wie gesagt, ich mag sowieso Serien, wo man weiß, es sind 10 Folgen. Ob es eine zweite geben wird, also eine zweite Staffel, weiß ich noch nicht. Ich habe zumindest nichts dazu gefunden. Ich würde es fast schön finden, wenn es eine abgeschlossene Season ist. Was für Staffel 2 und Staffel 3 sprechen würde, ist einfach der Umstand, dass es mittlerweile oder dass es eben diese drei Bücher gibt. Insofern, oder Trilogie, manches genau. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Da im Team das so ein bisschen unterschiedlich gewichtet ist. Ich würde erstmal einen Counterpart an, Marie. Dir hat es überhaupt nicht gefallen. Aber warum hat es dir überhaupt nicht gefallen?
Genau, mir hat es nicht gefallen, weil, also der Pilot, da ist ja so viel passiert, dass ich das Gefühl hatte, die hatten vergessen, so ein bisschen Zeit in ihre Figuren zu stecken. Also die Figur des Matt Dillon, weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, unser Secret Service Agent, der Also wenn er schon hier bei der Regierung arbeitet und da wird ja so ein bisschen was im Kopf auch vorausgesetzt, also wie dumm er sich verhält, dass ihm ja auch erst nach gefühlt 3/4 der ganzen Episode auffällt, dass da in dem kleinen Städtchen irgendwas nicht ganz sauber läuft. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann lässt er alles mit sich machen und dann ist das ja alles noch okay. Und ach, die haben kein Telefon, ja okay, mein Portemonnaie ist ja auch mal weg, ja okay. Und dann dieses Krankenhaus, wo ja diese Krankenschwester auf der einen Seite will sie ihm irgendwie mit irgendwelchen Betäubungsmitteln und irgendwo in den OP-Raum schieben, auf der anderen Seite kriegen sie es, die ja anscheinend irgendeine Übermacht ist oder irgendwas, was die Fähigkeit hat, ihn dort länger theoretisch festhalten zu können, aber er schafft es dann trotzdem dauernd draußen über die Straße zu laufen, ohne dass ihm irgendwas passiert. Und dann die Juliette Lewis, unsere Kellnerin, auf die ich mich eigentlich auch sehr gefreut habe, die auch kein wirkliches Profil, also die labert da so das, was sie jetzt ganz mystisch machen soll und ganz mysteriös und ganz, die denkt, sie ist ein Jahr da, ist aber schon 14 Jahre dort. Und dann haben wir ja diese ehemalige Agentin, bei der es genau andersrum ist, wenn ich mich jetzt nicht recht. Also sie denkt es erst ein Jahr dort, ist aber schon 11 Jahre dort oder irgendwie.
Nee, die hat doch gesagt, also er hatte gesagt, du bist da erst. Wir haben uns erst vor 5 Wochen dort und dort bestritten oder irgend sowas.
Genau, ja, und sie sagt, nee, ich bin schon 11 Jahre hier, als sie da. Und das ist ja genau so eine dumme Szene. Also da, er trifft da eben seine ehemalige Kollegin und die er bis nach Hause verfolgt und ihr dann nachruft, Kate, und erst reagiert sie nicht. Und dann kommt noch ihr Mann und dann, ja, Schatz, alles okay. Und dann sitzen sie bei ihr auf der Veranda und sagt so, nein, wir dürfen nicht reden, wir werden hier überwacht. Aber sie setzt sich trotzdem mit ihnen da auf die Stufen und flüstert mit ihm fast in einem normalen Ton und denkt so, hey, wenn hier überall Kameras sind und Mikrofone, Mensch, dann bekommen die erst noch mit, wie schlecht ist das denn hier? Und ach, ich weiß gar nicht, es waren so viele Kleinigkeiten, dann natürlich das Ende, der Klassiker, er fährt dann oder rennt dann zu dieser Mauer da, diese beleuchtete, und dann bam, 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 die Kamera zoomt immer weiter raus und dann sehen wir natürlich das, was wir schon die ganze Zeit erwarten, nämlich, dass dieses kleine, idyllische Städtchen von einer Mauer, einem Magnetfeld, einem Zaun, wie auch immer, umrandet ist. Das haben wir ja bei Under the Dome erst das letzte Mal gesehen. Ist ja was ganz was Neues. Also, ach, das war alles so unbefriedigend und alles so, kenne ich. Dann außerhalb natürlich dann die Ehefrau, die sich Sorgen macht, aber die natürlich von niemandem da, von der Behörde, irgendein wirkliches Feedback bekommt. Und ach, das hat mich alles ganz schön geärgert, weil ich auch sehr viel eigentlich oder sehr große Erwartungen an das Ganze hatte. Und also das ist jetzt so, was mir jetzt spontan einfällt. Ihr könnt ja noch ein bisschen reden, vielleicht fällt mir dann noch mehr ein. Ach ja, genau, dann hier mit seiner Psychose. Also dann, was natürlich jetzt nochmal so tricky an der ganzen Sache ist, dass wir uns dann auch nicht sicher sein können, was er sieht, ob es das wirklich gibt oder ob das nicht mit seiner Vergangenheit herrührt. Also ich dachte ja am Anfang auch, Juliette Lewis, die Kellnerin, ist eigentlich auch nicht wirklich da, aber die scheint es ja anscheinend doch zu geben. Und ach, dann der Klassiker nochmal zu dieser ehemaligen, zu dieser Agentin, die ja vermisst ist, dass er natürlich eine Affäre mit ihr hatte und dass da emotionale Bindung noch herrscht. Und ach, das ist alles, also das ist überhaupt nichts Neues. Und aber irgendwas hat mir an der Serie gefallen, mir fällt es gerade nicht ein. Ihr könnt erstmal noch erzählen und ich überlege nochmal.
Da muss ich dir natürlich recht geben, wenn man es so sieht, und das habe ich auch mich gefragt, also dass es diese Kameras gibt, dass es diese Mikrofone gibt, dass er trotzdem, wie du schon sagtest, draußen frei rumlaufen kann, dass er das Auto klaut und dass es irgendwie keinen so richtig interessiert. Das fährt ja, glaube ich, auch der Einzige, der überhaupt ein Auto fährt, ansonsten fährt halt niemand dann. Also ihm fallen bestimmte Dinge einfach nicht so auf oder die werden nicht so thematisiert oder werden nicht so in den Fokus gerückt. Also,
ja, und ich glaube, das ist halt dem Piloten geschuldet, dass sie halt versuchen, da ganz viel reinzubringen und also vor allem, dass er nochmal zurück zum Krankenhaus dann ist, geht. Oder wie auch immer. Und dann von Juliette Lewis, die ja anscheinend so die mega coole Einbrecherin und Gangsterbraut ist, die alles schafft, also schafft es, ihn da rauszukriegen. Es war wahrscheinlich zu viel. Also das hätte vielleicht nicht sein müssen. Hätten sie es ein bisschen beschränkt. Aber das sollte dann wahrscheinlich so diesen What the fuck und Wow-Effekt bei den Zuschauern auslösen. Das Ding, wow, was passiert denn hier alles? Und ach, das ist ja was ganz Kurioses. Und ja, das war mir dann eigentlich zu viel.
Wobei mich das ehrlich gesagt nicht stört, Alex, und dich auch nicht, oder? Du bist da auch relativ begeistert davon.
Also Serie machen, die komplett was Neues ist, das wird schwierig. Und daher stört mich das nicht, dass da einige Elemente dabei waren, die man schon irgendwo hergekannt haben. Und alles in allem so, die Kritik, die jetzt da angebracht wurde, die finde ich eigentlich alles sehr positiv. Ne? Also das ist nichts super, kein super schwieriges Thema, sondern einfach eine gut gemachte Mystery-Serie, wo vielleicht auch die Lösung des Rätsels oder die Auflösung, die dann mal irgendwann kommen wird, vielleicht auch total simpel ist und gar nicht so wahnsinnig gut ist, wie man sich vielleicht vorstellt. Aber alles in allem finde ich das eigentlich eine ganz gute Unterhaltung gewesen. Also guckt auf jeden Fall weiter, weil ja, vielleicht ist es mal ein bisschen komisch, wenn der mal so rumläuft und nicht so richtig vorankommt. Aber man will ja doch irgendwie wissen, warum man das jetzt macht und warum die das jetzt da so machen. Und war ja auch ganz nett zu sehen, dass ja dann doch dieser eine Typ da dann irgendwie Verbindung hat zu der Außenwelt und zu dem Secret Service Kollegen, dass der das doch irgendwie doch von langer Hand irgendwie alles geplant wurde. Und alles in allem finde ich auch den Matt Damon, der da Matt Dillon, der da mitspielt, den finde ich ganz, ganz angenehm. Also der ist angenehm als Schauspieler und der macht da auch eine ganz, ganz gute Figur, finde ich. Und also ich finde das Ganze eigentlich, ja, es ist nichts Neues, aber gut gemacht und schön, schnell und nicht so lange sinnlose Dialoge, wo man 3 Stunden lang irgendwas erklärt, sondern es gibt wirklich, was jetzt die andere ein bisschen stört vielleicht, aber was mir ganz gut gefällt, dass es halt so vollgepackt ist und man sich halt nicht langweilt, ne? Dass sie wirklich da viel erzählen und viel zeigen und viel machen direkt in der ersten Folge, und das finde ich eigentlich wiederum ganz positiv, ne? Dass man da wirklich ja gepackt davor sitzt und ich auf jeden Fall wissen will, wie es weitergeht, und werde mir das auf jeden Fall die Auflösung dann auch anschauen, wenn sie da irgendwann kommt.
Ich glaube, das Problem dieser Serie könnte wirklich sein, dass wenn die wirklich Mitte der Serie dieses, sag mal, Rätsel lüften, dass dann vielleicht so ein bisschen dieser Drive raus ist. Also mir hat ja bei Lost auch immer so dieses Element gefallen, dass man nicht so richtig weiß, wer steckt dahinter, was ist das nun?
Ja.
Insofern könnte ich Ann-Maries Kritik verstehen. Es wurde schon vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, man hätte ein paar Sachen einfach noch zurückhalten können. Aber ich finde es trotzdem als Gesamtkonzept immer noch spannend und reizvoll, weil es eben in diese Schiene Mystery und man weiß nicht so richtig, woran man ist, geht.
Man muss ja auch mal sagen, dass da wirklich mit den beiden Hauptschauspielern da zwei wirklich Hollywood-Schauspieler mitspielen und die eigentlich auch jedes Drehbuch, denke ich mal, annehmen. Ne? Also vielleicht ist da doch noch irgendwo eine Entwicklung dann dabei bei der ganzen Geschichte, weil die werden ja das ganze Buch wahrscheinlich gelesen haben, wo die gesagt haben, ja, ist einfach eine gute Sache und dann machen wir mal mit. Also das ist vielleicht auch
vielleicht
ein Zeichen dafür.
Jemand unserer Hörer die Bücher und kann sagen, ob die, also inwieweit das jetzt gemäß des Buches ist, und vielleicht so einen kurzen Ausblick, ob das Buch, was, 3 Bücher gibt es?
3 insgesamt, ja.
Ja, ob es denn was Gutes ist.
Alles in allem, ich finde es gut, es ist schön, eine schöne Mystery-Serie wieder mal. Ich gucke mir es auf jeden Fall bis zum Ende an, weil mir gefällt es und also ich empfehle es auf jeden Fall.
Erik, wie sieht es bei dir aus? Ist das eine Serie, die dich abgeholt hat? Magst du diesen Mystery-Aspekt?
Ja, das war irgendwie alles schon etliche Male irgendwie da gewesen. Also sei es nun irgendwie Silent Hill oder irgendwas. Und ich glaube, der M. Night Shyamalan, der ja Sixth Sense gemacht hat, irgendwie hängt er sich natürlich immer noch an diesem großen Hit auf, den er damals hatte. Und der wird immer in einem Atemzug damit genannt. Aber dass er seitdem immer... Also die Filme, die er danach gemacht hat, die sind konsequent immer, immer schlechter geworden. Also die nach Sixth Sense kamen. Und das Wayward Pines war für mich genau wieder sowas, was sich in diese Reihe einreiht. Also es wird einfach immer und immer schlechter, was sein Output ist. Also ich denke da nur so an Sachen wie Lady in the Water oder The Village oder Signs oder sowas. Ja, also... Nee, das war nix. Und das zeigt mir auch wieder, dass ich von diesem M. Night Shyamalan jetzt nicht mehr unbedingt so viel halten muss. Ja, also
wird natürlich. Aber was sind immer denn so die wesentlichen Kritikpunkte bei dir?
Ach, es war einfach total stinklangweilig. Also der wacht da auf, es passiert nichts. Und wie es der Annemarie schon gesagt hatte, wir wissen als Zuschauer ja schon, hey, da stimmt irgendwas nicht. Und der ausgebildete Secret Service Agent, ja, das sind die, die den Präsidenten beschützen, ja, das ist nicht irgendwer, das sind die Besten der Besten der Besten, ja. Und der kriegt das nicht mal gepasst, dass da irgendwas nicht stimmt in diesem Ort und dass es alles irgendwie komisch ist. Und er versucht da auch erstmal nicht wegzukommen und redet da mit Leuten und ach, das war... Ist alles so träge und so. Ich meine, die Schauspieler sind gut. Ich mag den Matt Dillon und so. Ich habe da wirklich mit viel ja, mit viel ja, Begeisterung erstmal rangegangen. Ja. Ich habe mich drauf gefreut eigentlich. Ich dachte, ja, da kommt jetzt was Cooles und Matt Dillon ist dabei und ah, es war so langweilig, hat sich so gezerrt die ganze Zeit und es hätte man alles ein bisschen prägnanter formulieren können und nee, das war einfach nichts für mich.
Annemarie, du würdest dir definitiv keine zweite Chance geben?
Nein.
Eher nicht. Also wir schauen weiter, Alex, wir werden berichten, wie es weitergeht. Oh. Insbesondere, die ist ja relativ frisch, also mehr als zwei oder naja, zum Zeitpunkt, also wenn der Podcast rauskommt, sind wahrscheinlich schon drei verfügbar, dann ist das auch relativ schnell durch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, einfach weil die Richtung für mich stimmt. Ich finde es halt überhaupt nicht langweilig und mich stört halt nicht. Ich meine, das Problem ist halt oft doch so. Also weiß nicht, Erik, wie du das umgehen willst, dass du klassische Elemente oder bekannte Elemente in dem Film einfach zwangsläufig wieder aufkommen lässt. Aber ich finde die Kombination derer in dieser TV-Serie oder diesem ersten Piloten eigentlich doch relativ gut gemacht. Also mir hat es sehr gut gefallen.
Ja, mir halt nicht, ne?
Ja, das ist ja vollkommen legitim. Deswegen habe ich ja gefragt, was dich so konkret gestört hat. Also was ja, dann so dieser Punkt ist, wo du sagst,
du magst es kommt einfach nicht zum Punkt. Ich meine, du kennst doch bestimmt auch noch die erste Folge von The Walking Dead, ja. Also wird das mal gezeigt, okay, es passiert was, ja. Kommt halt ins Krankenhaus und wacht dann auf und irgendwie ist alles seltsam und selbst er als Normalo, ja, gut Sheriff und so, aber selbst er ist schon in der Lage zu erkennen, was ist jetzt hier, zieht seine Schlüsse, macht für sich selber so ein paar Ideen, wie er jetzt überleben kann oder was er jetzt tun soll oder so, ne? Ich meine, das macht er ja gar nicht hier, der Matt Dillon, der lässt sich da so treiben und versucht da irgendwie da so in den Tag hinein und ja, kommst nicht heute, kommst du morgen und ach, das war für mich irgendwie kein richtiger Druck dahinter. Aber typisch wie bei diesen M. Night Shyamalan Sachen, bei den aktuelleren, ich meine hier so After Earth, das war ja ein Totalausfall, Legende von Aang, okay, ich weiß, da gibt's Fans, aber ja, mir hat's auch nicht gefallen. The Happening war ja auch furchtbar, hier dann The Lady in the Water, das war alles so ein Zeug, weißt du, so ein bisschen. Ja, wir nehmen mal so ein bisschen mysteriöse Grundstimmung. Mhm. Und ja, und dann lassen wir das mal so ein bisschen auf kleiner Flamme köcheln, so die ganze Zeit. Und dann versucht er am Schluss noch irgendwie so ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, weil es ja alle von ihm erwarten, dass er nun Sixth Sense-mäßig am Schluss nochmal den großen Kracher bringt, ja. Und so sind seine letzten Filme immer gewesen, ja. Die ganze Zeit köchelt so ein bisschen vor sich hin und dann versucht er irgendwas und meistens ist das immer wie eine Seifenblase zerplatzt.
Hier ist ja das Ende irgendwie schon vorgegeben, allein durch das Buch. Die Frage ist halt im Ende dann nur, wie ja buchneutral bzw. konform diese Serie ist. Also deswegen nochmal der Aufruf von Annemarie, wer zufälligerweise das Buch schon gelesen hat, weiß, in welche Richtung es geht und den Vergleich hat, kann ja einfach mal sagen, ob das dann wirklich, sagen wir mal, so 1:1 adaptiert worden ist, ob man sich darauf ja beziehen kann, auf die Bücher oder ob das dann schon wieder sehr frei das adaptiert worden ist. Insgesamt, also leider zu Wayward Pines, nur zweimal den Daumen hoch oder bei Erik vielleicht einen halben Daumen bei 6 Punkten seitlich mit der Tendenz nach unten. So, das soll es dann auch gewesen sein. The Night Shift, Grace and Frankie, Wayward Pines sollte eigentlich was, also für jeden was dabei sein. Wie gesagt, bei uns ist nicht jedem es so recht gemacht worden in diesem Fall, aber mein persönliches Highlight, wenn ich eine picken müsste, wäre definitiv Wayward Pines bei Annemarie, Grace und Frankie.
Genau, ja.
Erik, The Night Shift, hat er ja schon mehr oder weniger gesagt und Alex ist es, glaube ich, auch Wayward Pines.
Ja, das ist schon.
Gut, dann soll es das auch gewesen sein.
Ich glaube, Erik hat noch was.
Oh ja, wir haben noch eine Verlosung.
Ach so, ja.
Direkt Broadchurch.
Ja, wir hatten ja am Anfang schon mal angekündigt, dass wir die Serie Broadchurch, die erste Staffel, zur Verlosung bekommen haben. Eigentlich zur Rezension, aber wir haben es ja schon besprochen und ich habe nochmal nachrecherchiert. Das hat damals der Daniel und die Annemarie, die werden uns jetzt bestimmt gleich in der Tiefe dazu Auskunft geben können, worum es denn da ging, weil ich schätze mal, die haben das auch weitergeschaut und haben sich Poster aufgehängt zu der Serie. Nee, Spaß beiseite. Wir hatten ja damals, glaube ich, den Pilotfilm mal rezensiert gehabt oder so. Es geht wohl um irgendwelche Ermittler in England. Eine englische Serie.
Genau.
Die kam bei euch auch ganz gut weg.
David Tennant, der mal Dr. Who war.
Geht
es irgendwie um ein verschwundenes Kind.
Das,
in so einer Kleinstadt und hier an der Küste irgendwie, die stehen dann immer ganz bedeutungsschwanger am Wasser und ja, war nicht schlecht. Und dann kam ja letztes Jahr, glaube ich, sogar ein US-Remake dazu raus.
mehr oder weniger erfolgreich, beziehungsweise mit dem gleichen Hauptdarsteller eigentlich. Das war ja das Kurios, das hat man, glaube ich, auch gesagt. Genau. Wir hatten es sogar auch besprochen. Also wir haben beide.
Woran erkenne ich denn jetzt hier, ob das jetzt vielleicht sogar das US-Remake ist, was die wir hier
haben? Das eine heißt Broadchurch, das andere heißt irgendwie anders, glaube ich, ein bisschen, oder?
Ach so, hat einen anderen Titel, okay.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Nee, also ich habe jetzt hier Broadchurch, also das Original, ja, also gebt euch nicht hier mit der US-Kopie da zufrieden.
Ja, Grace Point heißt die amerikanische Version und da spielt dann hier Dingens mit von Breaking Bad. Wie heißt sie denn? Energan. Genau,
Energan spielt damit. Genau, wir haben sie jedenfalls bereits in Season 3 entsprechend schon besprochen. Also es ist auch schon ein Weilchen her. Und aus dem Grund werden wir es einfach nochmal verlinken. Ich glaube, da gibt es auch einen Timecode bei Minute 37, 45. Könnt ihr einfach mal reinhören, was wir darüber
Fazit gedacht haben. Auch seit Ende April immer sonntags im ZDF, habe ich auf Twitter jetzt mitbekommen und glaube sogar recht erfolgreich, was mich ja immer freut, wenn irgendwelche Serien es ins deutsche Fernsehen schaffen. Und Sonntagabend so 22:30 ist ja auch eine ganz gute Zeit.
Aber nur mal Butter bei die Fische. Wie gesagt, ihr könnt Staffel 1 gewinnen, müsst auch nicht viel machen. Ich würde einfach sagen, wir machen es einfach folgt. Sagt einfach eure aktuelle Lieblingsserie. Das passt immer, vielleicht ist da was dabei. Erik, du kannst gerne das noch ein bisschen ausbauen und noch ein bisschen anspruchsvoller machen. Aktuelle Lieblingsserie mit einem weiblichen Schauspieler, der mit A anfängt, wenn das dir lieber ist.
Wir machen es mal so. Genau, schreibt auf jeden Fall einen Kommentar unter die aktuelle Folge. Ja, mit. Oder lasst euch einfach was einfallen zum Thema englische Serien. Vielleicht habt ihr da Tipps für uns oder sowas. Schreibt irgendwie so als Hashtag irgendwie Broadchurch mit rein, dass wir wissen, dass sich euer Kommentar darauf bezieht. Ich weiß nicht, wie sehr du Twitter und so weiter überwachst, weil dann können wir ja auch das Thema...
Wir haben doch eine Twitter-Beauftragte.
Ich gerne machen.
Nein, ich meine, da muss ja irgendjemand... Hast du den Account, Annemarie? Also siehst du,
wenn jemand... Sag mal, hörst du mir zu? Ich habe gesagt, wir haben eine Twitter-Beauftragte. Annemarie hat da voller...
Das kann ja sein, dass sie immer mal irgendwas...
Ich habe das Passwort!
Okay, sehr gut. Also,
Passwort-Swordfish.
Wenn ihr einen Tweet abschickt, wo halt drin steht, irgendwie die Fortsetzung und Hashtag Broadchurch und schreibt da oben drüber was, irgendwie Serienpip, dann zählt das auch. Oder natürlich, wie gesagt, den Kommentar auf fortsetzungfolgt.net.
Und das ist eine alles. DVD oder?
Das sind drei DVDs.
VHS-Kassette, ne,
Erik? Drei DVDs.
Heiße Ware.
Laufzeit jeweils 138 Minuten. Die letzte ist 98 Minuten. Also sind 8 Folgen drauf. Ich nehme an, das ist die komplette erste Staffel. Und das ist halt so Rezensionsmaterial, also ohne dieses große Cover, halt nur die kleinen, also die normalen DVDs in so einer kleinen Hülle drin. Und ich könnte sie auch behalten, aber wie gesagt, ich verlose die.
Bist ja ein Gutmensch, ne, Erik?
Genau.
Hast du die schon gerippt?
Ein bisschen was raushauen hier. Nee, ich habe mir eure Zusammenfassung nochmal, Zitat, der Funke will bei der Crew nicht überall überspringen, aber einen Blick auf den Piloten zu werfen ist definitiv kein Fehler, deswegen könnt ihr das gerne tun da draußen, vielleicht wird es ja noch gut nach der ersten Folge oder das.
Ja, ich glaube, es ist halt eine typische englische oder also britische Krimiserie und entweder macht er so ein Faible für oder sagt er, okay, ich habe jetzt Bock, 8 Folgen zu gucken oder es ist halt... Es ist ja jetzt keine Überserie. Ich glaube, da machen wir uns alle nichts vor, aber ich glaube, die war schon ganz hochwertig gemacht und wird von vielen gemocht.
Also wer Tatort guckt, der kann das hier auf jeden Fall gucken, weil das wird besser sein als der normale Durchschnittstatort, schätze ich mal. Lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Aber könnt ihr auch kommentieren in den Kommentaren. So, dann macht mal alle schön mit hier. Schreibt mal einen Kommentar oder auf Twitter, damit das auch mal wieder ein bisschen lebt.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt endgültig Schluss. Ihr könnt was gewinnen, ihr könnt mitmachen, ihr müsst einfach partizipieren. Und im Übrigen sehen wir bzw. hören wir uns im nächsten Podcast wieder, was es dort geben wird. Wird noch nicht verraten, lasst euch einfach überraschen. Es läuft ja überall eine ganze Menge Zeugs an, sage ich jetzt mal so, ganz wertungsneutral, obwohl das schon ein bisschen negativ ist. Momentan so die richtigen Highlights kommen vielleicht erst dann später nochmal. So. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net